نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة، فيس 215 بس 220. In denen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sprich, was immer ihr an Gutem ausgebt, soll den Eltern, den nächsten Verwandten, den Waisen, den Armen und dem Sohn des Weges zukommen, also mit den Reisenden. Und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Sie fragen dich, damit sind die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass ich sah nie eine bessere Gruppe als die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Trotz ihrer Liebe zum Dien, zu der Religion und ihrer Beziehung zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stellten sie nicht viele Fragen. Subhanallah. Also sie stellten nicht viele Fragen, sie wägten ab, sie überlegten genau, sie hörten genau zu. Und wenn sie mal fragten, dann wirklich mit der Absicht, das Erfahrene dann auch umzusetzen und das wirklich zu lernen. Und sie stellten nicht viele oder unnötige oder Fragen über Fragen, sondern wie Ibn Abbas radiallahu an sie hier beschreibt, sie stellten nicht viele Fragen. Und hier stellen sie also eine der wenigen Fragen, zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt auch ihre Begierigkeit, das Richtige zu erfahren, um es dann umsetzen zu können. Also wenn man nicht weiß, dann soll man auch fragen, um Wissen zu anzueignen, um dieses Wissen dann umsetzen zu können. Und das ist natürlich viel besser, als dass man sagt, so nee, ich weiß schon genug, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie ich das handhaben muss, deswegen muss ich nicht fragen. Ja, wie es heißt, dass As-Su'alu Nisf al-Ilm, also die Frage ist das die Hälfte des Wissens, denn wie würden wir denn sonst Wissen erwerben, wenn wir denn nicht fragen würden, nachfragen würden? Trotzdem, andererseits, muss man natürlich die Mitte halten, wie die Gefährten des Propheten zusammen, die auch nicht nonstop Fragen stellten oder auch Fragen stellten, die nicht mit dem Handeln zu tun haben. Also die eher so theoretisch sind oder es sogar vielleicht manchmal schwer machen oder eher eine Diskussion herausfordern, anstatt dass man das Erfahrene dann wirklich praktizieren möchte. Hier stellen sie also eine Frage über, was sie ausgeben sollen, was sie spenden sollen. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Wir haben schon mal das Wort يُنْفِقُونَ, das kommt von der Wortwurzel نَفَقَ. Und wir hatten das Wort schon einmal, daraus entsteht auch ein anderes Wort. Nafaq heißt der Tunnel. Ja, ein Tunnel hat zwei Öffnungen. Genauso auch aus demselben Wortwurzel entsteht ein anderes Wort, was so viel bedeutet wie eine Maus, die von einem Loch kommt und in dem anderen Loch verschwindet. Also diese Zweiseitigkeit ist ein wenig in diesem Wort enthalten, diese zwei Richtungen haben. Das heißt also, von einer Seite kriegen wir, Allah gibt uns das Geld, wir erhalten von Allah und dann behalten wir es nicht bei uns, sondern wir geben es weiter auf der anderen Seite wieder weg, auf der anderen Seite wieder aus. Yunfiqun, sie fragen dich, was sie ausgeben sollen, was sie spenden sollen, was sie weitergeben sollen. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. Sprich, was immer ihr ausgebt an Gutem, mit dem guten Khair, ist hier der Besitz, Mal gemeint. Also anstatt dass hier Mal steht, ist hier Khair, also Khair heißt wirklich das Gute, wie es auch in der Sura zum Beispiel heißt, innal insana li hubbil khairi la shadid. Wahrlich, der Mensch ist in seiner Liebe zu Al-Khair sehr heftig, hat eine sehr starke Liebe zu Al-Khair, und dort heißt auch Al-Khair die Liebe zum Besitz. Zum Besitz, also zum Geld oder Ländereien oder was auch immer ein Mensch besitzen kann. Und Khair ist also all das, was wir besitzen können. Und was immer wir von diesem Besitz, sei es Geld, sei es Kleider, sei es Schmuck, sei es irgendetwas, was immer wir davon ausgeben, so soll es Und jetzt kommt die Reihenfolge. Allah subhanahu wa ta'ala empfiehlt hier oder beschreibt hier eine Reihenfolge, dass wenn wir etwas ausgeben wollen, und hier wird über die freiwillige Abgabe gesprochen. Diese Ayah beinhaltet nicht die Pflichtabgabe, die wir Zakat nennen, sondern hier geht es um das freiwillige Geben, um das Nafil, Sadaqa, das freiwillige Spenden oder Almosen geben, kann man auch sagen. Aber besser spenden, weil Almosen verbinden wir oft mit nur armen Leuten geben. Allah subhanahu wa ta'ala empfiehlt hier eine Reihenfolge, und zwar nennt er als erstes Falil Walidaini, für die Eltern. Walidain, Walid heißt der Vater wörtlich, oder derjenige, der dich gezeugt hat, ganz wörtlich. Und Walidain heißt die zwei Eltern. Also damit sind Vater und Mutter gemeint. Also für die Eltern, die stehen ganz oben auf dieser Liste, ob sie nun wohlhabend sind oder nicht, je mehr du ihnen gibst, desto besser. Das soll die Bande, die Dankbarkeit gegenüber den Eltern stärken. Und man soll auch nicht denken, dass, nee, das sind doch meine Eltern, es gibt doch so viele andere Menschen, die es vielleicht nötiger haben. Denen sollst du auch geben, aber auch dabei die Eltern nicht vergessen. Ja, wie es in manchen Familien vielleicht passieren kann, die Kinder ziehen weit weg oder besonders wenn man verheiratet ist, dann denkt man vielleicht nicht mehr daran, dass die Eltern vielleicht auch sich freuen würden oder vielleicht sogar bedürftig sind in einer gewissen Hinsicht. Und die Eltern, die das größte Recht auf unsere gute Begleitung haben, stehen hier auch im Sinne von geben oder im materiellen Sinne an sie denken, ganz oben. Wal aqrabin und den nächsten Verwandten. Aqrab heißt wörtlich nahe oder näher sein. Und Aqrabin sind die Nächsten, und damit sind im Koran die Verwandten gemeint. Wie zum Beispiel die Geschwister, die Kinder der Geschwister, die Geschwister der Eltern und ihre Kinder. Das sind so die nächsten Verwandten. Und natürlich, wenn man noch andere Verwandte hat, auch im Besitz einen Teil für diese Verwandten zu lassen, mit einem Teil auch an diese Verwandten zu denken, ist auch im Sinne von Frömmigkeit, im Sinne von Allahs Gebot, das Spenden für die Familie auch aufrechtzuerhalten. Dann natürlich, wenn man der Familie gibt, und besonders den Eltern und dann den Verwandten, dann den Brüdern und Schwestern von Eltern und eigenen Brüdern und Schwestern, dann je mehr Liebe und Geben und Nehmen und Dankbarkeit in einer Familie existiert, desto stärker und desto gesünder ist diese Familie natürlich. In einer Familie, wo deine Schwester vielleicht fast verhungert und eine Schwester ist wirklich sehr arm und die andere Schwester geht es sehr gut und keiner merkt von den Bedürfnissen des anderen, dann scheint da etwas in der Beziehung nicht zu stimmen und vor allem kann es zu Neid oder zu Missgunst oder zu anderen nicht schönen Sachen kommen, die es in einer Familie nicht geben sollten. Und deswegen lehrt Allah subhanahu wa ta'ala uns, dass diese Verwandtschaftsbande zu pflegen, zu erhalten und mit diesen Dingen, wie auch abgeben und auch im materiellen Sinne an sie zu denken, die Familie auf eine beste Art und Weise zu pflegen und zu hegen, auf dass sie eine starke Basis der Gesellschaft sein kann. Denn die Familie ist natürlich die kleinste Einheit jeder Gesellschaft. Und wenn diese kleinste Einheit schon kränkelt und ungesund ist und auseinanderbricht, dann wie sieht diese Gesellschaft aus? Das können wir uns alle sehr gut vorstellen, denn das ist schon ein Problem, das wir in unserer Zeit oft beobachten können, dass die Familien entweder überhaupt gar nicht zustande kommen, weil jeder alleine vor sich hin lebt, und wenn sie zustande kommen, dann so voll von Fremdheit untereinander sind oder Missgunst manchmal oder Feindschaft sogar und es so leicht gebrochen wird mit der Familie, ja wegen einem Streit direkt jahrelang nicht reden oder nee, mit dem habe ich sowieso nichts zu tun und ähnliche Dinge. Und das wirkt sich auf die Gesellschaft aus. Kinder, die in so einer Familie aufwachsen, wo vielleicht jahrelange Streitereien oder Missgunst und all diese Sachen existieren, die haben natürlich auch eine andere Persönlichkeit als ein Kind, das in einer gesunden und friedlichen und wohlwollenden Familie aufwachsen darf. In einem Hadith heißt es, das in Ibn Kathir erwähnt wird, ein Hadith, das von Al-Hakim zitiert wird. Und zwar sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer verdient am meisten die Großzügigkeit von uns? Also wer verdient am meisten, dass man großzügig ist? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ummuka wa abaka, Ummaka wa abaka wa uchtaka wa achaka, thumma adnak, adnak. Dass deine Mutter und dein Vater, deinen Schwester und dein Bruder und dann die danach oder die darunter sind. Also erstmal die nächsten Verwandten, deine unmittelbare Familie, Mutter, Vater, Geschwister und dann die danach, dass man auch die nicht vergisst, was das Spenden angeht. Und dann soll man auch nicht immer nur an die eigene Familie denken. Allah subhanahu wa ta'ala lehrt uns weiter. وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ Auch die Waisen. Sie hatten schon mal gesagt, denke ich, dass die Waisen, oder jemand nennt man Waise, wenn ein Kind ist vor der Pubertät, also vor dem Erwachsenwerden, also Erwachsenwerden im Islam, vor der Pubertät seinen Vater verloren hat. Also diesen Zustand nennt man Waisenkind. Er kann ruhig eine Mutter haben, er kann auch vielleicht Besitz haben. Also es muss nicht jetzt jemand sein, der auf der Straße wohnt, weil er keinen mehr hat. Nein, ein Waise, der halt keinen Versorger mehr hat, keinen Vater mehr hat. Dass man deswegen, vielleicht besonders, wenn man auch solche Kinder in seiner eigenen Familie hat, vielleicht von der Schwester die Kinder oder von jemand anderen in der Familie, dann ist natürlich noch Doppelbelohnung, dass man Familienbande und auch das Recht des Waisen achtet, indem man diese vielleicht hier und da mit kleinen Gaben erfreut und versorgt. Wal Masakin und die Bedürftigen, die vielleicht sogar auch ein wenig haben, aber nicht genug haben. Wir werden an einer anderen Stelle im Koran auch noch lesen, dass das auch nicht unbedingt Leute sein müssen, die herumgehen und fragen, dass bitte wir sind bedürftig, gib uns doch ein bisschen, wir brauchen das oder diese und diese Sache, bitte gib uns doch diese Sache. Das ist nicht unbedingt damit gemeint, im Gegenteil, ein Miskin kann auch so jemand sein und ist meistens auch so jemand, der nicht davon erzählt, was er für Bedürfnisse hat. Und man muss selber also herausfinden, selber so eine Menschenkenntnis entwickeln. Und dazu gehört, dass man seinen Egoismus überwindet und seinen Blick dafür schult, dass man einen anderen ansehen kann, an seiner Kleidung vielleicht oder an seinem Verhalten oder an seinem Lebensstil etc., dass wo hat der vielleicht Mängel, wo ich vielleicht ein bisschen aushelfen könnte. Ja, jemand, der motiviert ist, Allahs Liebe zu erwerben und Allahs Zufriedenheit zu erwerben, durch diese Tat, zum Beispiel durch diese gute Tat des Spendens und des Gebens für Allah, der wird natürlich dann auch nach Möglichkeiten suchen und nicht sagen so, nee, ich kenne zufällig keinen Arm, deswegen kann ich auch nichts abgeben. Ja, deswegen kann ich keinem geben. Nein, der wird sagen, nein, ich habe Familie, Alhamdulillah, und ich kenne schon ein paar Leute, die haben hier und da zu wenig und dann kenne ich da noch einen Reisenden. Der wird versuchen und sehr motiviert an diese Sache herangehen und bestimmt jemanden finden, wo er sein Geld, fi sabilillah, lassen kann oder seinen Besitz für Allah lassen kann. Also für die Armen und Bedürftigen, wabni sabil, und auch für den Reisenden soll man auch an den Reisenden denken. Ein Reisender, der fern von zu Hause ist, und es mag auch sein, dass er zu Hause bei sich ein sehr wohlhabender Mensch ist. Aber jetzt zurzeit ist er auf der Reise und zum Beispiel hat ihn ein Unglück getroffen und er hat seine gesamten Papiere und seine Karten, Bankkarten und alles auf einmal verloren. Und er braucht jetzt zurzeit Hilfe und Unterstützung. An diese Menschen soll man auch denken, ihnen Hilfe und Unterstützung, sei es durch materielle Art, auch gewähren. Und das ist dann auch eine gute Tat, die Allah hier im Koran erwähnt. Und Allah lässt dann die Sache auch offen. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ Was immer ihr an Gutem tut. Also das sind auch nicht alle Möglichkeiten, die jetzt hier genannt wurden. Was immer ihr auch noch an anderen Möglichkeiten findet, um zu spenden, anderen Leuten noch zu geben, euren Besitz auf gute Art und Weise weiterzugeben, so ist Allah darüber allwissend. Mit anderen Worten, Allah weiß darüber Bescheid und wird euch mit diesem Wissen dementsprechend belohnen und entlohnen und euch das ersetzen, was ihr für Allah gegeben habt. Ja, wie es in einem Hadith heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert die Sadaqa mit seiner Rechten und ermehrt sie, so ungefähr heißt es in dem Hadith, und ermehrt sie, also ermehrt die Sadaqa von einem von uns, bis dass sie so groß ist wie der Berg von Uhud. Also ein bisschen, was wir geben, mit der richtigen Absicht und vielleicht sogar an einen guten und nützlichen Ort. Und Allah kann das dann vermehren und man kommt dann am Tag der Auferstehung an und sieht dann vielleicht Berge, und Allah möge uns dazu gehören lassen, Berge von Belohnung, und fragt sich, hä, so viel habe ich ja gar nicht gemacht. Und dann kommt raus, dass das die Abgaben waren, die man von seinem Besitz gegeben hat, die Allah so anerkennend entgegennahm, dass er sie mehrte, bis dass sie groß wie Berge wurden. Subhanallah. Also, wir sollen auch selber suchen, wo es Möglichkeiten gibt, Gutes zu tun, und nicht so tun, als ob uns die Hände ja gebunden sind, weil es überhaupt keine Möglichkeit gibt, Gutes zu tun. Und wir leben ja in einer so übersättigten Zeit, dass es ja gar keinen gibt, der eine Spende braucht. Ich denke, jeder, der wirklich etwas geben will, der wird auch jemanden finden, sei es durch ein Geschenk an die Verwandten, sei es durch eine Sache, wo man nicht nur Armen und Bedürftigen gibt, weil hier steht ja nicht, den Eltern und Verwandten geben, nur wenn sie Bettler und arm sind. Nein, den sollst du auch geben, auch wenn sie selber wohlhabend sind, den sollst du trotzdem hier und da etwas geben, damit einfach die Familienbande gestärkt wird, genauso auch die Waisen. Wenn wir jetzt an unsere eigenen Kinder denken, dann verlangen die oder bitten die uns nur um die Dinge, die wichtig für sie sind, die notwendig für sie sind, für ihr Überleben absolut grundlegend sind. Nein, meistens sogar im Gegenteil, bitten sie uns um Dinge, die einfach ihnen Spaß machen oder die sie irgendwo gesehen haben oder ähnliche Gründe. Und trotzdem kaufen wir sie ihnen, weil wir halt ihre Versorger sind und wir lieben sie, so wie halt nur eigene Eltern ihre Kinder lieben können. Und bei Waisen fehlt halt dieser Teil im Leben. Da ist halt keiner, der sie so liebt wie ein Vater. Und deswegen soll man auch an diese Menschen denken und ihnen auch nicht darauf warten, dass sie wirklich auf der Straße leben und dann ihnen das Nötige geben, ja, weil davor war er nicht arm, sondern auch andere Kleinigkeiten vielleicht ihnen geben, um sie zu erfreuen, um diesen Verlust, großen Verlust, den sie in ihrem Leben haben, erleiden müssen, nicht natürlich auszugleichen, weil das nicht möglich ist, aber vielleicht ein wenig zu mildern und ihnen sie auch in so einem Klima aufwachsen lassen, dass ihnen das Gefühl gibt, dass sie nichtsdestotrotz etwas wert sind und dass sie trotzdem anerkannt werden als vollwertige Menschen und nicht am Rande der Gesellschaft einfach nur mitgehen. Ja, und das ist dieses Bild von dieser Gesellschaft, wo eine starke Familie, ein Geben und Nehmen in einer Familie, an die Waisen wird auch gedacht, auch der fremde Reisende wird sogar geachtet, obwohl er nicht zu der hiesigen Gesellschaft gehört, er kommt von außen, von fern, trotzdem wird er geachtet und sein Recht wird ihm gegeben. Das ist natürlich eine Gesellschaft, in der wir alle gerne leben würden. Aber diese Gesellschaft kann halt nur entstehen, wenn jeder von uns auch aktiv diese Dinge tut, die hier im Koran erwähnt und empfohlen werden, nämlich dieses Geben und dieses Bewusstsein entwickeln für die Bedürfnisse anderer, für ein Bewusstsein dafür, dass wie kann ich andere erfreuen oder wie kann ich die Bande zwischen mir und diesem Menschen vielleicht stärken. Ja, wenn wir nur auf diese Art und Weise denken, dass, nee, was macht mich denn glücklich? Was fehlt mir denn? Wieso hat mir keiner gegeben? Und ich habe ja auch so viele Bedürfnisse. Dann mit diesem Denken werden wir nicht weiterkommen. Mit diesem Denken wird man nicht so eine Gesellschaft erreichen, wie Allah sie mit der Gnade des Islam hat geben wollen oder formen wollen. Und wie die Gesellschaft der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich selber auch war. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sie fragen, jetzt der nächste Vers, vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist, und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Kutiba alaikum, diese Formulierung hatten wir schon einige Male. Diese Formulierung dient der Verpflichtung, also wenn etwas zur Pflicht gemacht wird. Kutiba alaikum, es wurde euch vorgeschrieben. Ja, es wurde niedergeschrieben. Es ist jetzt schwarz auf weiß, jetzt ist es geltendes Gesetz. Es ist nun Pflicht geworden, und zwar was? Al-Qital, das Kämpfen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass welche Stellung das Kämpfen innerhalb der islamischen Gesellschaft, innerhalb der islamischen Gesetzgebung hat, mit welchen Bedingungen, mit welchen moralischen Verpflichtungen es verbunden ist. Und in dieser Ayah wird also nicht nur erlaubt zu kämpfen, dass okay, jetzt könnt ihr euch wehren, sondern im Gegenteil, kutiba alaikum, es wird jetzt zur Pflicht gemacht. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, obwohl es oder während es aber euch verhasst ist oder zuwider ist. Also das ist nicht etwas, was ihr gerne und freiwillig und jauchzend tut, weil es euch so gut tut, sondern es ist euch etwas Verhasstes, weil es nämlich nicht einfach ist, sondern mit Schwierigkeiten verbunden. In Ibn Kathir sagt As-Zuhri, dass der Dschihad ist verlangt von jeder Person. Und er benutzt hier den Oberbegriff. Hier in der Ayah steht Al-Qital, das Kämpfen. Und wir sagten ja schon einmal, das Qital ist eine Kategorie oder ein Teil von dem Oberbegriff, welcher Dschihad ist, Bemühung, Bestreben auf dem Wege Allahs. Und Az-Zuhri sagt also, der Dschihad ist verlangt von jeder Person, ob sie nun mitkämpft oder zurückbleibt und unterstützt. Also wenn jemand nicht mitgehen kann und zurückbleiben muss, wie zum Beispiel jetzt im Fall von Frauen, ist meistens oder in fast allen Fällen so, dass sie ja Zurückbleibende sind und sie dann unterstützen, auch sie nehmen in dieser Unterstützung, also an dieser Gesamtsache teil. Und er sagt weiter, wenn von ihm oder wenn von ihnen Hilfe verlangt wird, dann helfen sie. Wenn ihnen befohlen wird, auszuziehen, dann ziehen sie aus. Auch in Ibn Kathir, ein Sahih Hadith, das erwähnt wird, wo er sagt, wo Rasulullah SAW ungefähr sagt, dass wer stirbt und nicht auszog für den Kampf und das auch nicht aufrichtig wollte, stirbt den Tod der Jahiliyyah, der Unwissenheit. Hier, weil er, Wallahu alam, vielleicht weil er so eine große Frömmigkeit, so ein großes Opfer für Allah, nicht mal aufrichtig erstrebt hat. Ja, und das ist natürlich eine Art von großer Unwissenheit. Und Rasulullah SAW sagt, er stirbt den Tod der Jahiliyyah. Am Tag von der Eroberung von Mekka, am Tag von der Eroberung von Mekka, Rasulullah SAW sagte, dass la hijrata ba'd al-fath, es gibt keine Hijra mehr, keine Auswanderung mehr. Wir können in Klammern dazufügen, keine Auswanderung mehr von Mekka nach Medina. La hijrata ba'd al-fath, es gibt keine Auswanderung mehr von Mekka nach Medina nach der Eroberung, also nachdem Mekka erobert wurde. Walakin, aber, was bleibt noch übrig? Jihadun wa niyya. Was es trotzdem noch weiterhin gibt, ist Jihad, Bemühung, Bestrebung und unter diesem Jihad fällt auch Qital, wa niyya und eine gute Absicht, eine Absicht. Wa idha istanfartum, also wenn ihr zum Auszug gerufen werdet, fanfiru, so zieht aus. Also das könnt ihr noch machen. Hijra gibt es jetzt nicht mehr nach Medina. Weil, warum hat man denn von Mekka nach Medina Hijra gemacht? Weil Mekka der Islam zu leben nicht möglich war. Weil die Kuffar dort solch eine Herrschaft ausübten, die den Muslimen nicht erlaubte, ihren Islam richtig auszuleben. Aber nachdem Mekka erobert wurde und die Muslime dort eine Atmosphäre schafften, die den Islam gedeihen und erblühen ließ, dann war natürlich keine Auswanderung mehr nach Medina notwendig. Kutiba alaikum. Es ist also Pflicht zu kämpfen. Und natürlich, wie jede Pflicht im Koran, zum Beispiel das Gebet ist Pflicht, das Fasten ist Pflicht, das Hajj ist Pflicht, wie jede Pflicht im Islam ist sie natürlich mit Bedingungen angeknüpft. Also nur weil etwas Pflicht ist, heißt es nicht, dass es ununterbrochen und ständig und in jedem Zustand gemacht werden muss, sondern wie zum Beispiel das Gebet. Wir sollen zwar beten, aber das heißt nicht, dass wir von morgens bis abends nur beten und in jedem Zustand beten, sondern das Gebet erfordert Reinlichkeit, also wir müssen Wudu haben, es muss eine bestimmte Zeit sein, an bestimmten Zeiten darf man zum Beispiel sogar nicht beten, ja, wenn die Sonne hoch oder runter geht zum Beispiel, oder wir sollen auch nicht ganze Zeit beten, für den Reisenden gelten andere Regelungen, für den Kranken gelten andere Regelungen als für den Gesunden, etc. etc. Genauso auch mit dem Fasten, was wir auch schon detailliert durchgenommen haben. Genauso ist auch mit Qital, das ist eine allgemeine Pflicht, die natürlich an Bedingungen, die wir gleich besprechen, verknüpft ist. Diese Pflicht kann wieder unterteilt werden in zwei Arten von Pflicht. Wenn ihr davon schon mal gehört habt, es gibt Fardu'ain, also Pflicht für jeden Einzelnen, individuelle Pflicht, wie zum Beispiel das Gebet ist individuelle Pflicht. Jeder muss beten, jeder Muslim, der bei Verstand ist und erwachsen ist, muss das Gebet für Allah selbst verrichten. Und dann gibt es ein anderes Phänomen, eine andere Art von Pflicht, Fardu Kifaya, die so viel heißt, dass wenn einige sie tun, dann sind die anderen davon freigenommen oder entlastet. Als Beispiel der I'tikaf. Oder noch besseres Beispiel, das Beerdigungsgebet. Ja, Janaza zu beten für einen verstorbenen Muslim. Da müssen nicht alle Muslime der Gemeinschaft hin. Okay? Wenn einige dort sind und für ihren Bruder, der verstorben ist, das Totengebet beten, dann ist das okay, die anderen sind davon freigenommen von dieser Pflicht. Aber wenn keiner dort steht und dieser Bruder dann kein Gebet bekommt, weil keiner da erschienen ist, dann sind alle schuldig für diese Versäumung. Okay? Und dagegen halt Fard ein, Man kann nicht sagen, ja, es beten doch schon so viele Muslime, das fünfmalige Gebet am Tag, deswegen muss ich ja nicht beten. Nein, das ist Farad Ain, das muss jeder für sich selber diese Pflicht erfüllen. Und im Fall von Qital ist es halt so, dass Qital mal Farad Ain sein kann und mal Farad Kifaya sein kann. Und das kann natürlich keiner individuell entscheiden, dass ich habe jetzt rausgefunden, das ist ab heute Farad Ain oder nee, doch nicht, ab morgen ist es wieder Farad Kifaya. Weil ich habe jetzt diese und diese Texte gelesen, deswegen kann ich das entscheiden. Das ist eine Angelegenheit von denen, die sich damit gut auskennen. Mit anderen Worten Gelehrte, die auch die Situation kennen, die mit der Angelegenheit befugt sind, über diese Angelegenheit zu entscheiden. Fard ein würde heißen, das wäre zum Beispiel, Fard ein würde, wann kann Qital zu Fard ein werden? Und das ist ein weites Thema, das wir hier nicht abdecken können, nur als Beispiele, damit wir ein ungefähres Bild haben. Fard ein könnte Qital, also der Kampf zum Beispiel werden, wenn der Imam der Muslime verkünden würde, ab jetzt ist es Fard ein. Ja, für uns ist heute schwer vorstellbar, dass, weil wer ist überhaupt heute Imam und wen, welchen Imam erkennen überhaupt alle Muslime an? Aber sagen wir mal früher jetzt zum Beispiel, als es noch einen Khalifa gab, der von der Gemeinschaft der Muslime auch anerkannt wurde, wenn er zum Beispiel sagt, dass ja, die Soldaten schaffen das nicht mehr, diese und diese Stadt wurde jetzt angegriffen, in dieser Stadt müssen sich alle selber verteidigen. Okay? Und dann, wenn es so wäre, wenn es wirklich Fard ein wäre in diesem Fall, dann wäre auch für die, die ansonsten eine Erlaubnis benötigen, um am Qital teilzunehmen, wäre auch keine Erlaubnis mehr nötig. Wie zum Beispiel, für die Frau ist notwendig die Erlaubnis ihres Mannes, im normalen Fall. Aber wenn das jetzt ein wäre, dann müsste sie nicht mehr um Erlaubnis bitten. Oder sie müsste nicht darauf warten, dass Erlaubnis kommt. Ja, und das ist, wenn ihr euch dieses Beispiel merkt von, eine Stadt wird angegriffen und wenn man sich jetzt nicht verteidigen würde, würde man vernichtet werden. Dann natürlich erwartet man nicht auf Erlaubnisse oder formelle Verfahren, sondern ergreift diese Pflicht natürlich, sich selbst zu schützen und zu verteidigen. Oder auch in einem anderen Fall, falls einer eine besondere Fähigkeit hat, ein besonderes Wissen, wie zum Beispiel geografisches Wissen oder sich mit bestimmten Waffen sehr gut auskennt oder Computerwissen, irgendetwas, was in dieser bestimmten Situation erfordert wird. Dann kann der Imam ihn auch dazu verpflichten, weil er dieses Wissen hat, dass er jetzt ein, also er individuell, er persönlich sich dazu verpflichten muss, daran teilzunehmen. Und Kifaya, das ist der normale Fall, oder der in den meisten Fällen ist Qital Fard Kifaya, und das war ja dieser Fall, wenn einige es tun, dann sind die anderen davon ausgenommen oder entlastet oder befreit. Und wenn das so ist, dann bräuchte ein junger Mann, also dessen Eltern noch leben, bräuchte zum Beispiel die Erlaubnis seiner Eltern, wenn die Muslime sind natürlich. Oder jemand mit Schulden könnte nicht daran teilnehmen. Er muss erst seine Schulden bezahlen oder einen Weg finden, die Schulden irgendwie vielleicht bezahlen zu lassen oder einen anderen Weg finden. Oder zum Beispiel die Frau, wie gesagt, könnte nicht ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes daran teilnehmen. Etc. etc. Das ist ein Thema, das natürlich ein Bücher füllt und bücherfüllend ist und natürlich je nach Situation sowieso von Gelehrten vor Ort entschieden werden muss und das wir hier nur allgemein besprechen können. Und Allah sagt also, dass Kutiba alaikum, und wir sagten ja, wir erwähnten schon, dass es ist Pflicht, aber wie jede Pflicht natürlich mit Bedingungen verbunden. Und was den Qital angeht, so ist eine Bedingung davon zum Beispiel, dass eine gewisse Fähigkeit oder Vorbereitung vorhanden sein muss. Also eine muslimische Gemeinschaft, die Qital machen will, die am Kampf sich beteiligen will oder kämpfen will, sei es Verteidigung oder etwas anderes, die muss natürlich entsprechende Fähigkeiten, Organisation und Vorbereitung mitbringen. Wenn ihr euch erinnert, dass in Mekka 10, 11, 12, 13 Jahre der Prophet s.a.w. und seine Folge, also die Muslime, auch unterdrückt wurden und auch verfolgt und erniedrigt wurden und trotzdem der Kampf ihnen nicht erlaubt war. Es war sogar quasi verboten, sich auf diese Art und Weise zur Wehr zu setzen. Und der Prophet Sassam erklärte einmal, dass nein, noch sind wir wenige. Also diese fehlende Vorbereitung oder fehlende Anzahl einfach von Leuten war also mitunter, natürlich der fehlende Befehl von Allah auch, ein Grund, diese Sache noch nicht anzugehen. Wie zum Beispiel, wie bei jeder Sache, wo wir niemals etwas anfangen würden, ohne das nötige Wissen dafür mit einzubringen. Wie zum Beispiel jetzt jemand fängt an zu kochen, ohne die geringste Ahnung davon zu haben, wie man das eigentlich anstellt. Ja, genauso muss man natürlich, bevor man eine Sache beginnt, ein gewisses Wissen, Organisation etc. dafür als Voraussetzung mitbringen. Eine andere Bedingung ist, dass der Imam der Muslime, also eine Autorität, die von den Muslimen anerkannt wird, diese Sache entscheiden muss oder befehlen muss. Also der Qital ist nicht etwas, was wir auf individuellem Niveau, also jeder für sich einzeln entscheiden kann, ob er das jetzt macht oder als Pflicht sieht oder nicht, sondern das ist eine Gemeinschaftspflicht, die organisiert, befohlen werden muss oder wie es in diesem Hadith ja heißt, dass wenn ihr zum Auszug gebeten werdet, also wenn euch befohlen wird auszuziehen, dann zieht aus und nicht entscheidet selber, wann ihr das für euch persönlich richtig oder für notwendig haltet. Und das sind natürlich die allgemeinen Regeln Ausnahmen müssen dann natürlich von wissenden Menschen beurteilt und entschieden werden. Also die Fähigkeit muss da sein, der Befehl muss da sein von einem Imam und die situationsbezogene, also die Situation muss auch so sein, dass der Imam das befiehlt. Ja, und wir erinnern uns also, dass auch in Mekka die Muslime ja auch einige Male von Rasulullah die Erlaubnis erbaten, zu kämpfen, sich endlich zur Wehr setzen zu dürfen. Aber erst in Medina wurde es zur Pflicht gemacht und wir haben schon vor einigen Ayat darüber gesprochen, dass wo die Weisheiten darin zu sehen sind. Und Allah beschreibt selber und zeigt, dass es etwas Natürliches ist für den Menschen, diese Dinge, die halt schwer sind, schwer zu ertragen sind, mit Opfern verbunden sind, mit Schmerzen verbunden sind, dass die einem Menschen nicht gerade lieb sind. وَهُوَ قُرْهٌ لَكُمْ. Er ist euch zuwider. Der Kampf ist euch zuwider. Und Allah erklärt dann aber, dass wir sollen nicht einfach nur unseren Neigungen oder Abneigungen folgen. Denn es mag sein, dass wir etwas mögen, wo es wirklich schlecht für uns ist, und es mag sein, dass wir etwas nicht mögen, verabscheuen sogar oder sogar hassen, davon fliehen, aber in Wahrheit ist es gut für uns. Also wir sollen nicht unseren eigenen Verstand oder unseren eigenen Empfinden als Kriterium nehmen, denn ansonsten, wer sagt denn schon, dass wirklich ich bete für mein Leben gerne? Ich wache morgens auf und freue mich schon, dass es mittags wieder Gebetszeit ist. Ja, das gibt, also ich persönlich kenne keinen, aber wenn es auch jemanden gibt, dann sind es wirklich eine schwindende Minderheit. Die meisten mühen sich schon mit dem Gebet, das ist eine Mühe für die, das ist eine Prüfung. Ja, also mal hat man natürlich auch schöne Gebete, das steht natürlich nicht zur Frage, aber es ist schon eine Mühe, ein Opfer, das man bringt, weil man sich halt der Belohnung bewusst ist, weil man es halt als eine Verpflichtung sieht. Aber wenn wir jetzt als Kriterium nehmen würden, dass wir nur diese Dinge praktizieren, die wir auch wirklich gerne mögen, die wir genießen, dann denke ich, würde von der Religion nicht viel übrig bleiben. Also es mag sein, dass ihr وَهُوَ قُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. Vielleicht, es mag sein, dass ihr etwas verabscheut, etwas euch zuwider ist und es ist gut und besser für euch. Also der Kampf, der euch zuwider ist, wegen seinen Schmerzen und Opfern und fern von Familie und man kann sogar sterben, also man kann das Wertvollste verlieren, was man eigentlich hat, nämlich sein eigenes Leben oder verwundet werden oder andere Dinge erleiden. Und das natürlich einem Menschen, also der Selbsterhaltungstrieb im Menschen, gebietet das einfach, dass das einem verhasst ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erklärt, damit wir das besser, damit wir motiviert dazu sind, diese Sache besser anzugehen, dass es mag doch sein, dass ihr etwas verabscheut, wobei es doch gut für euch ist. Und wirklich, wenn wir sehen, dann genau wie bittere Medizin für den Menschen gut ist und wenn er dann krank ist, diese bittere Medizin auch gerne bereit ist einzunehmen, genauso ist auch mit diesen ganzen anderen Dingen, die Allah uns als Pflicht aufgetragen hat, wie zum Beispiel Al-Qital, dass für die islamische Gemeinschaft, für eine islamische Herrschaft, ist es natürlich gut, dass sie auch den Kampf als Pflicht sieht, denn was würde mit einem Volk passieren, wenn wir jetzt andere Völker betrachten, die militärisch gesehen überhaupt keine Verteidigung, keine Soldaten und nichts also, gleichermaßen zu bieten haben? Ja, dann würden andere Völker bestimmt nicht lange zögern, dieses Gebiet oder deren Ressourcen oder deren Reichtümer für sich zu beanspruchen, weil dieses Volk kann sich ja sowieso nicht verteidigen. Dieses Volk kann ja eh nicht sich selber helfen, kann sich selber nicht behaupten. Deswegen würden die anderen Völker es einfach beschlagnahmen oder die Reichtümer dieses Volkes einfach beschlagnahmen. Und das sehen wir durchgehend in der ganzen Geschichte und auch in der heutigen Zeit, wo es vielerorts passiert, wo sogar manchmal Armeen vorhanden sind, aber sie einfach so unterlegen sind oder so schwach, dass andere Völker einfach kommen und die Ländereien oder die Grenzen einfach übertreten und Dinge für sich beanspruchen, die ihnen eigentlich nicht zustehen. Also, es ist besser für euch, es ist eine Hilfe für eure Religion, dass ihr sie verteidigen könnt, dass ihr sie auch weiterbringen könnt, dass ihr feindliche Mächte, die den Dien vertreiben oder Dien schwächen oder Dien schaden wollen, dass ihr ihnen ihre Hände zurückhaltet. Es ist eine Hilfe für eure Ehre und nicht die eigene persönliche Ehre, nicht das Ego des Menschen, das ist nicht damit gemeint, sondern die Ehre, die man durch den Islam erwirbt. Die Ehre, dass man ein Diener Allahs sein darf. Dafür ist es gut, dass ihr auch bereit seid, euer Höchstes dafür zu opfern, nämlich euer eigenes Leben. Ja, und die Feinde werden natürlich auch nicht mutig dadurch oder wie sagt man, wagemutig dadurch, dass sie genau wissen, dass oh, die können sich sowieso nicht wehren und die können sich selbst nicht behaupten. Und vielleicht, und es mag sein, dass ihr etwas liebt, nämlich das Ausruhen oder das Nicht-Opfern müssen oder das jeder für sich nur sein eigenes Interesse sehen. Das ist natürlich uns allen viel lieber. Das ist ja auch natürlich viel einfacher, als herauszugehen und sich zu opfern und für eine Gemeinschaft gerade zu stehen. Das ist natürlich jedem von uns schwer, wenn nicht sogar verhasst. Aber Allah sagt, dass es mag sein, dass ihr etwas liebt und es euch nicht gu etwas Gutes einbringt. Und Jazayri bringt in seiner Tafsir ein Beispiel. Er sagt, dass als die Muslime in Andalus, das ist heutige Spanien, das kämpfen ließen, dann wie ist es ihnen ergangen? Und wir können das jetzt hier leider nicht durchnehmen, weil es einfach zu lang ist. Wenn jemand von euch einfach die Geschichte von den Muslimen in Andalus vielleicht mal durchliest, dann natürlich gab es da auch viele andere Probleme, wie Uneinigkeit und Zwist und Spaltereien in den eigenen Reihen der Muslime und unter anderem halt auch ein Abwenden oder ein Verlassen des Kampfes für Allah subhanahu wa ta'ala. Also Kampfes für Allah heißt, dass man halt auch mit dem Höchsten, was man zu bieten hat, mit eigenem Leben bereit ist, für die Religion gerade zu stehen. Sei es zur Verteidigung, sei es zur Etablierung der Religion, etc. Und wie ist es den Muslimen dort ergangen? Sie wurden vertrieben, ihre Ulama wurden getötet, Bücher über Bücher, ganze Bibliotheken wurden verbrannt, als Erniedrigung der Muslime und viele, viele andere Gräueltaten, die ihnen angetan wurden, die aber natürlich nicht passiert wären, Wallahu a'lam, hätte man rechtzeitig auf den geraden Weg mit all seinen Bedingungen, mit all seinen Beschreibungen, wie Allah hier den geraden Weg beschreibt im Koran, die Frömmigkeit beschreibt, hätte man sich darauf konstant gehalten. Denn zahlenmäßig waren die Gefährten des Propheten viel weniger. Also Andalus ist vielleicht das Hundertfache von, also Allah, ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber das viel, viel, Vielfache als das, was die Gefährten an Anzahl zur Zeit des Propheten zu bieten hatten. Aber weil sie zu allem Opfern bereit waren, weil sie auf dem Weg waren, den Allah ihnen vorgeschrieben hatte, weil sie im wahren Sinne des Wortes Ummatan Wasata waren, mit all ihren Eigenschaften und Beschreibungen, deswegen schadete ihnen die Mehrzahl der Feinde nicht. Und das werden wir noch inshallah im Koran genauer durchnehmen. Und diesen Satz oder diese Lehre von Allah, dass es mag sein, dass ihr etwas mögt, was schlecht ist für euch und dass ihr etwas verabscheut, was gut ist für euch, dieser Satz ist natürlich hier in diesem Kontext auf das Kämpfen bezogen. Aber wir können das auch allgemein auf alle Dinge beziehen, die uns im Leben so geschehen, seien es Schicksalsschläge, seien es Verpflichtungen von Allah, wie das Gebet, wie ich schon nannte, seien es andere Dinge. Es ist doch oft so, dass wir Dinge, ohne zu überlegen vielleicht oder weil wir einfach unseren ja, niederen Neigungen folgen oder uns, weil sie uns einfach leichter fallen, dass die uns meistens viel lieber sind als all das, was schwer und schwierig oder unser Ego widersprechend, all diese Taten, die sind uns natürlich zuwider. Und Allah lehrt uns also hier, dass wir nicht nur auf unsere Neigungen hören und die als Wegweiser nehmen, dass, oh, meine Neigung führt mich jetzt hierhin, da muss ich daher gehen und jetzt führt meine Neigung mich wieder weg, da muss ich da lang gehen. So werden wir nie auf den geraden Weg bleiben können. So werden wir nie motiviert, konsequent an der Pflicht von Allah festhalten können, sondern, wie sagt man, Augen zu und durch, auch wenn man etwas vielleicht nicht mag. Ja, wenn ihr euch erinnert an die Geschichte von in Surat al-Kahf, wo Musa a.s. Zum Begleiter von Al-Khidr wird, von diesem weisen Menschen. Und er ihn immer wieder fragt, warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Weil er nicht verstanden hat. Ja, es mag sein, dass ihr etwas nicht mögt, weil ihr das Gute darin nicht erkennen könnt. Und dann, als später Khidr ihm erklärt hat, dass ja, ich habe das zum Beispiel diesen jungen Mann getötet, weil er für seine Eltern ein sehr schlechter Sohn war, ein sehr schlechtes Kind war und Allah wollte diesen Eltern, weil sie fromm waren, einen besseren Sohn geben. Das ist ja ein typisches Beispiel für uns. Wie oft passiert uns auch etwas in dieser Welt? Der Tod eines lieben Verwandten oder der Verlust einer sehr lieben Sache oder das Entgehen einer super Gelegenheit, die wir unbedingt haben wollten. Und wir denken vielleicht gar nicht daran, okay, wenn Allah das jetzt für uns so gemacht hat, dann vielleicht ist es besser für mich, auch wenn ich das jetzt kaum ertragen kann. Und dieser Gedanke wird uns dann Ruhe geben und uns motivieren, auch aus dieser Situation, die uns zuwider sein mag, vielleicht das Beste zu machen. Und so ein Mensch ist natürlich viel stärker als einer, der sich von seinen Neigungen wie ein loses Blatt im Wind mittreiben lässt und somit nicht fähig ist, irgendeiner Arbeit, irgendeiner Verpflichtung wirklich konsequent nachzugehen. Wie in einer Tafsir heißt es auch, dass die Sahaba sollten ja eine Gemeinschaft werden und eigentlich die ganzen Muslime sollen eine Gemeinschaft sein, die ihr Nafs, ihr Ego, ihre Neigungen in diesem Gefäß, wo etwas erhitzt wird, ja, in Hitze so gereinigt hat, also mit der Hitze, meint, das ist ein Gedanke von Sayyid Qutb, sagte, dass die Muslime sollten eine Gemeinschaft sein, deren Ego, deren Neigungen in Prüfungen so gereinigt wurden, dass sie Kraft und Stärke dadurch erzeugt haben. Also nicht eine Seele oder eine Gemeinschaft von Luxus und Annehmlichkeiten dieser Welt. Natürlich das jedem lieber, weil Luxus und Annehmlichkeit, das sind Wörter, die uns allen gefallen. Aber ist so ein Mensch dann wirklich stark und eine Stärke für die Gesellschaft? Kann er wirklich eine Arbeit übernehmen? Kann man ihm eine große Arbeit anvertrauen? Nein, er wird bei der ersten Schwierigkeit von der Arbeit Abstand nehmen und sagen, nee, ich bin das nicht gewöhnt, ich kann das nicht ertragen. Diese Arbeit kann ich leider nicht weiter nachgehen. Aber ein Muslim soll halt, egal was passiert, seiner bestimmten Arbeit, nämlich der dem Standhaftbleiben auf der Religion und auch der Etablierung der Religion zu Dienste sein. Die einen mehr, die anderen weniger. Und dafür braucht es halt gewisse Qualitäten. Da sehen wir auch, dass die Gefährten des Propheten in den ersten paar Jahren Prüfung nach Prüfung durchlitten. Und aber was waren das dann für Menschen später? Das waren Menschen, die den Islam bis an die Grenzen von China, bis an die Grenzen von bis nach Persien getragen haben. Alles innerhalb einer Generation. Und die den Islam auf so eine Art und Weise lebten, dass andere Menschen keine Probleme hatten, diese Religion für sich auch zu akzeptieren. Also diese Ayah ist allgemein und für den Dschihad, für den Qital, und Allah weiß, was gut ist für uns und unser Ende, was gut ist für uns und gut ist für unser Ende. Also, was ist die Konsequenz dann davon? Was ist die Botschaft? Gehorcht ihm und seinen Befehlen, auch wenn ihr für euch unmittelbar keinen direkten Nutzen seht. Denn wartet, der Nutzen wird gewiss kommen und ihr werdet die Früchte davon über kurz oder lang bestimmt ernten können. Und so war es auch. Diese kleine Gemeinschaft von Muslimen, die unter Rasulullah s.a.w. Zum Qital hier aufgerufen wurden, die waren später so stark und so eine starke Gemeinschaft, dass sie, wie gesagt, den Islam weit, weit über ihre Grenzen hinaustrugen zu dem Rest der Welt. Und geschweige denn natürlich die Belohnung in Akhira, die sie noch extra erwartet. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka. Sie fragen dich, also wieder die Gefährten des Propheten, sallallahu يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. Sie fragen dich nach dem Schutzmonat. Wir können auch sagen nach dem heiligen Monat. Danach, in ihm zu kämpfen. Sprich, in ihm zu kämpfen ist schwerwiegend. Aber von Allahs Weg abzuhalten und ihn zu verleugnen und von der geschützten Gebetsstätte abzuhalten und deren Anwohner von ihr zu vertreiben, ist noch schwerwiegender bei Allah. Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. Sie fragen dich über die heiligen Monate oder über den heiligen Monat. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, was es mit diesen heiligen Monaten auf sich hat. Ihr erinnert euch, dass auch die Kuffar aus Mekka, die sich ja, wie wir schon einmal gesagt hatten, die sich ja auf die Religion von Ibrahim a.s. beriefen, obwohl sie in dieser Religion allerlei Unglaube eingemischt hatten und reingemischt hatten, trotzdem beriefen sie sich selber auf die Religion von Ibrahim a.s. und viele ihrer Traditionen oder Glauben waren noch aus dieser Religion erhalten geblieben. Wie zum Beispiel auch, dass gewisse Monate im Jahr für sie heilig waren. In ihnen wurde kein Kampf begonnen, in ihnen wurde kein Krieg begonnen. Diese Monate waren ausschließlich, um die Pilgerfahrt zum Hause Allahs, nahe zur Kaaba, zu unternehmen. Und diese Monate waren Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram und Rajab. Das waren diese vier. Und davon sind drei, die ersten drei sind nacheinander. Und Rajab ist dann getrennt von ihnen in einem anderen Teil des Jahres. Und wer fragt hier? Die Gefährten des Propheten sallam, und auch Yas'alunaka, die Kuffar aus Mekka. Wir wissen, die Surat al-Baqarah ist in Medina offenbart worden, als die Muslime schon in Medina wohnten, aber trotzdem die Kuffar aus Mekka sie nicht in Ruhe leben ließen, sondern alle paar Monate, alle paar Monate es zu irgendeiner Auseinandersetzung oder zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, auch wie wir später noch sehen werden in Badr und Uhud und viele, viele andere, und viele andere Verschwörungen gegenüber den Muslimen immer wieder kam seitens der Kuffar aus Mekka. Und sie fragen dich also über den Kampf in den heiligen Monaten. Ja, wir haben schon gesagt, dass der Kampf in den heiligen Monaten war etwas Verbotenes bei den Kuffar von Mekka. Und weil Rasulullah ja auch sich auf die Religion von Ibrahim a.s. berief und auch Hajj machte wie Ibrahim a.s. und auch viele andere Dinge und auch der Islam also die Heiligkeit dieser Monate übernommen hatte. Also das wurde nicht abgeschafft durch den Islam. Und in dieser Aya geht es um ein bestimmtes Ereignis, das wir in Ibn Kathir auch nachlesen können. Dort steht es in einem sehr detailliert. Wir werden das jetzt kurz besprechen. Das war ein Ereignis im Rajab, in dem Monat Rajab, im zweiten Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallam. Und zwar sandte Rasulullah sallam eine Gruppe von ca. 8 Gefährten des Propheten sallam nach Nakhla. Und das ist ein Gebiet zwischen Mekka und Taif. Also in die Nähe von Mekka sandte er sie und sie sollten dort Informationen einholen über die Bewegung des Feindes. Also ein Spähtrupp, können wir sagen, oder ich kenne mich mit diesen Worten nicht so aus. Also eine Truppe, die sich über die Bewegung des Feindes in Kenntnis setzen sollte. Es kam dann halt so, sie sind dann ausgezogen und diese ganzen Details könnt ihr in Ibn Kathir auch nachlesen. Wie dem auch sei, sie kamen dort an und sie sahen dann die Karawane der Ungläubigen und unter der Führung von Abdullah bin Jahsh war ihr Anführer, also Rasulullah hatte ihn als Anführer dieser Truppe ernannt. Und er entschied dann halt, sie entschieden hin und her, was sollen wir machen. Wie dem auch sei, sie entschieden sich dafür, obwohl Rasulullah das nicht befohlen hatte, diese Karawane zu attackieren. Und sie fingen dann die Leute und die Beute ein, beanspruchten die Beute für sich. Und das geschah also alles an einem Tag, wo nicht ganz klar war, ob das noch der 30. Jamad al-Ukhra war oder schon der 1. Rajab. Ihr wisst, diese Mondmonatsgeschichte, wo nach der Sichtung des Mondes beschlossen wird, ob der neue Monat angefangen hat. Und an diesem Tag war es halt nicht ganz klar, ob es jetzt halt der 30. noch vom letzten Monat oder schon der 1. vom heiligen Monat Rajab sei. Als die Kuffar davon hörten, nutzten sie diese Gelegenheit natürlich aus, um sich groß und laut Hals zu beklagen, dass ihr, die ihr euch doch auf der Religion von Ibrahim a.s. Beruft, wie könnt ihr die Heiligkeit dieses Monats verletzen? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. Das, was ist denn mit dem heiligen Monat? Mit darin zu kämpfen. Wir dachten, dass ihr das auch für heilig achtet. Und guck, was deine Gefährten gemacht haben. Also die Kuffar machten eine große Sache daraus. Und wir haben ja schon mal gesagt, dass in Medina auch noch einige Ungläubige wohnten. Unter anderem zum Beispiel auch die Juden. Und die redeten auch sehr viel darüber und freuten sich, dass den Muslimen so ein, wie soll man sagen, so eine Sache passiert war, die ihnen Anlass gab, richtig über sie herzuziehen. Also alle redeten darüber, die Kuffar klagten, die Juden freuten sich und lachten darüber. Und daraufhin wurde diese Aya offenbart, dass okay, sie fragen dich darüber und Allah antwortet dann in dieser Aya, wie es denn darüber bestellt ist. Erstmal dieses Ereignis dann noch zu Ende. Als diese Truppe dann zu Rasulullah s.a.w. Zurückkam und davon berichtete, was sie gemacht hatten, nahm Rasulullah s.a.w. davon Abstand. Er nahm nichts von der Beute und wies die Tat ab. Er wies die Tat ab, nahm erstmal nichts davon und er sagte auch, in Ibn Kathir wird erwähnt, er sagte, Ma amartukum bi qitalin fi shahr al-haram. Ich habe euch nicht befohlen, zu kämpfen im heiligen Monat. Und er verließ sie und nahm nichts von ihrer Beute. Ja, das sind das hier von Ibn Ishaq, wird in Ibn Kathir alles im Detail auch erwähnt. Und er nahm also erstmal nichts. Und dann wurde halt diese Aya offenbart, wo Allah halt klarstellt und sagt, Qul, sprich, also was sollen die Muslime darauf antworten, was soll der Prophet Sassam erwidern, dass okay, qitalun fihi kabir, darin zu kämpfen ist groß, ist eine schwerwiegende Sache. Das ist eine Verletzung der Heiligkeit dieses Monats, das ist etwas Schlimmes, darin zu kämpfen. Aber, وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, von Allahs Weg abzuhalten, وَكُفْرٌ بِهِ, und Allah zu verleugnen, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, und Menschen von der heiligen Moschee abzuhalten, und وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ, und die Anwohner der heiligen Moschee zu vertreiben, أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ, das alles ist viel schwerwiegender, größer, gewaltiger bei Allah als Sünde. Also das ist eine viel schlimmere Sünde, all das zu machen. Und wer wird mit diesen Sünden, auf wen wird gedeutet? Diejenigen, die sich über die Verletzung des heiligen Monats beklagten, nämlich die Kuffar aus Mekka. Mit anderen Worten, dass wenn ihr so einen großen Sinn für Gerechtigkeit habt und für die Heiligkeit von gewissen Dingen habt, dann okay, kämpfen im heiligen Monat ist was Schlimmes. Das, Allah subhanahu wa ta'ala lässt das so stehen. Aber wieso, wenn ihr so gerechtigkeitsliebend seid, dann wieso vergesst ihr, dass ihr andere Menschen von Allahs Weg abgehalten habt? Ja, die ganzen ersten 13 Jahre in Mekka, die Muslime dort verbrachten, Boykott erlitten, Erniedrigung erlitten, Vertreibung erlitten, gefoltert wurden, einige von ihnen sogar getötet wurden, bis dass es so weit kam, dass sie sogar den Propheten töten wollten und er dann rechtzeitig noch auswanderte, vertrieben wurden. Sadun Ansabilillah, auch Beispiel, wenn ihr die eine Sahaba-Geschichte schon mal gelesen habt, von Tufail bin Amr ad-Dawsi. Das war ein Mann von außerhalb von Mekka, vom Stamm ad-Daws, und er kam nach Mekka und die Kuffar aus Mekka sagten ihm, bevor er überhaupt was mit dem Islam zu tun hatte, bevor er den Propheten s.a.w. auch nur gesehen hatte, sagten sie ihm schon, dass hier bei uns ist ein Zauberer und er verzaubert die Leute mit seiner Rede und tu was in deine Ohren, damit du ihn gar nicht hörst. Also das war euer Abhalten von Allahs Weg. Ihr habt den Leuten noch nicht mal eine Gelegenheit gelassen, selber zu entscheiden, was das Richtige und was nicht, sondern wolltet alle einfach mit diesen schlechten Mitteln davon abhalten, von Allahs Weg überhaupt etwas zu erfahren. وَكُفْرٌ بِهِ, natürlich, sie verleugneten Allah. Und sie hielten auch die Muslime von der heiligen Moschee ab. Wenn ihr euch zum Beispiel an diese Ereignisse erinnert, wo die Muslime Umrah machen wollten, sie kamen extra aus Medina angereist, um Umrah zu machen mit dem Propheten, und die Kuffar aus Mekka, sie dann vor Mekka, bevor sie überhaupt nach Mekka reinkommen konnten, schon bei Hudaybiyah abhielten und sagten, nein, ihr kommt dieses Jahr nicht rein und ihr könnt, da wurde ein Vertrag ausgehandelt, der Vertrag von Hudaybiyah, den werden wir noch inshallah genauer besprechen, wie dem auch sei, Gläubigen, die kamen, um Umrah zu machen. Und das war bis dahin auch etwas Unerhörtes, dass man jemanden nicht erlaubte, zur heiligen Moschee zu gehen, um Umrah zu machen. Das habt ihr doch auch schon alles gemacht. وإخراج أهله منه. Und ihr habt auch die Anwohner von Mekka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ganzen Muslimen Muhajirin, die aus Mekka gezwungen waren, aufgrund der Umstände nach Medina auszuwandern, ihr habt jedoch veranlasst, Mekka zu verlassen. Die heilige Stadt, die heilige Kaaba zu verlassen. Ihr habt sie doch dazu gezwungen. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. All das, all die, diese, dieses Menschen in Prüfung zu bringen. Fitna heißt ja wörtlich Prüfung. Wir übersetzen das als Verfolgung, Vertreibung für Religion. Das ist doch alles, أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ, ist doch viel schlimmer als das Töten. Also gut, zugegeben, ihr habt einen Sinn für Gerechtigkeit. Ihr habt die Heiligkeit des Monats, seht ihr als verletzt und beklagt euch darüber. Okay, das lassen wir stehen. Aber wieso beklagt ihr euch dann nicht, oder wieso seid ihr euch selber nicht kritisch gegenüber und betrachtet all die Übertretungen und Verletzungen, die ihr selber den Heiligkeit der Stadt, Heiligkeit von Menschen, Heiligkeit von Dienern von Allah, ihnen zugefügt habt und gebrochen habt. Die religiöse Verfolgung, ja, dass man Leute verfolgt, erniedrigt, vertreibt, nur weil sie sagen, La ilaha illallah, und das habt ihr gemacht, Kuffar aus Mekka haben das gemacht, und auch heute, überall, wo das passiert, gilt auch für diese Menschen dasselbe, ist schlimmer als das Töten. Und mit anderen Worten, fasst euch doch mal an die eigene Nase, bevor ihr andere kritisiert, dass wie kann man denn Gerechtigkeit nur für sich selber beanspruchen? Was ist das denn für eine Eigenschaft, dass man, wenn das eigene Recht verletzt wird, dass man laut aufschreit, aber dabei im selben Moment die Rechte anderer mit Füßen tritt? Und so sind doch leider wirklich die meisten Menschen, und viele Muslime leider verhalten sich genauso, dass wenn ihnen was zugefügt wird, sie empfindlich reagieren und sich auf Gesetze und weiß nicht was alles berufen und dabei im selben Moment betrügen, lügen und stehlen und anderen Leuten ihr Recht immer wieder nehmen, ohne eine Minute darüber nachzudenken. Und das ist eine Eigenschaft, die verurteilenswert ist und die ein Muslim nicht in sich tragen sollte. Und dieses Abhalten von Allahs Weg und diese Verfolgung wegen La ilaha illallah und das Vertreiben von Muslimen oder von Gläubigen, das ist alles etwas, was es nicht nur damals gab, sondern wir durchgehend in der Geschichte immer wieder betrachten können. Solche Menschen gab es immer wieder, die das erlitten oder auch haben erleiden lassen. Und auch heute können wir das beobachten, wie zum Beispiel durch das Lächerlichmachen, durch das Lustigmachen über die Religion, durch das Zweifelerregen über die Religion, wie dadurch versucht wird, die Menschen von der Religion, von dem Dien Allahs abzuhalten. Ihr macht mal das Internet an, dann werdet ihr sehen, was für Artikel es dort gibt über den Koran, über die Person des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Alles Dinge, die Menschen von Koran und von Sunna, von Islam, so weit entfernen sollen, dass es für sie keine Rückkehr mehr gibt. Und leider, aufgrund der Unwissenheit vieler Muslime oder aufgrund dieser großen Prüfung, fallen viele Muslime darauf ein und denken wirklich selber schlecht auch von Propheten sallallahu alaihi wasallam oder von Koran und verurteilen vieles, was im Koran steht, und wollen damit nichts zu tun haben, geschweige denn es zu praktizieren. Und das ist also eine große Sünde bei Allah, andere Menschen durch was auch immer, aktiv durch Hände halten oder sei es durch Einflüsterung oder durch falsche Informationen verbreiten, durch Propaganda, sei es irgendetwas, andere Menschen von Allahs Weg abzuhalten, ihnen nicht die Gelegenheit zu geben, unvoreingenommen von Allahs Weg zu hören und dann zu entscheiden, ohne Angst haben zu müssen, dass sie dann erniedrigt oder verfolgt werden. Das ist eine große Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, wal fitnatu akbaru min al-qatl. Denn das Töten, das tötet nur den Körper. Natürlich auch eine große Sünde bei Allah. Aber es betrifft nur den Körper, nur dieses Leben. Aber wenn man einen Menschen von Allahs Weg abhält, dann hat man sein das hiesige und auch das nächste Leben verschwendet und der Vernichtung zugeführt. Dann hat man auch sein Akhira verdorben. Dadurch, dass man ihm die Gelegenheit nahm oder verdarb, den Islam zu akzeptieren.
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt haben, wenn sie es können. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, Das sind diejenigen, deren Werke in dies und im Jenseits hinfällig werden. Das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Allah möge uns beschützen. Also hier stellt Allah SWT eine Motivation dieser Kuffar bloß. Er sagt, die werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen. Also dieser scheinheilige Grund, dass ja, wir regen uns ja jetzt nur auf, weil die Heiligkeit des Monats verletzt wurde. Ansonsten haben wir ja nichts gegen euch. Das ist alles nur Scheinheiligkeit. Sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen. Sie werden immer wieder neue Gründe suchen, neue Feindseligkeiten hervorrufen, euch zu bekämpfen. Warum? Hatta yaruddukum an dinikum. Das ist das eigentliche Ziel. Sie wollen euch von eurer Religion zurückkehren. Wieder zurückführen zum Unglauben, weg vom Islam. In istata'u, wenn sie es denn vermögen, wenn sie es können. Wenn sie es vermögen, dann werden sie das tun. Sie lassen nichts unversucht, um dieses Ziel zu erreichen. Also, sie kämpfen nicht, weil sie ein Recht dazu haben, weil sie Gründe dazu haben, sondern ihr Ziel ist eigentlich etwas ganz anderes. Sie wollen euch zurück zum Kufr bewegen. Zurück zum Unglauben, weil ihnen dieser Islam und die Gemeinschaft des Islam einfach nicht in ihre Interessen passt. Weil ihre Interessen sie dadurch bedroht sehen. Und Allah spricht dann eine Warnung aus, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Wer aber von euch von seiner Religion abkehrt, also jemand war Muslim, hat sich für den Islam entschieden und macht dann quasi ein Spiel daraus und sagt, nee, jetzt doch nicht mehr, ich werde jetzt Murtad, ich lasse den Islam doch noch. Und das natürlich öffentlich. Ja, wenn jemand zu Hause nicht betet und so, das ist was ganz anderes. Aber er öffentlich vom Islam abfällt und öffentlich vom Islam abschwört, feiermut und er stirbt dann und er ist im Zustand des Unglaubens, das sind dann jene, deren Taten in dieser und in der nächsten Welt hinfällig werden. Seine Taten sind verschwendet. Also genauso wie der Islam oder das Annehmen des Islam alle Sünden auslöscht. Ja, zum Beispiel, es kann sein, jemand hat 50 Jahre wirklich gesündigt und er wird nach 50 Jahren Muslim. Allah vergibt ihm mit diesem Annehmen des Islam all seine Sünden und seien sie so viel wie das Wasser im Meer. Hier ist eine große Gabe von Allah, eine große Gnade, dass das so ist. Aber genauso, wenn jemand nach Islam Kufr annimmt, den Islam verlässt, dann verschwinden alle guten Taten weg. Da sind seine guten Taten weg und zwar in dieser und in der nächsten Welt. In dieser Welt wirkt sich das auch unter anderem so aus, dass wenn er mit einer islamischen oder muslimer Frau verheiratet ist, wird sein Ehevertrag gelöst, sein Erbrecht fällt weg, weil er als Kafir kann er jetzt nicht mehr einen Muslim beerben und er wird natürlich nicht mehr als Muslim beerdigt. Ja, das ist in Dunya schon die Konsequenzen und geschweige denn im Jenseits, wo er dann an Taten nichts mehr zu erwarten hat. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. Und sie werden nicht aufhören. Dass, Ibn Kathir sagt, dass dieser Teil der Ayah wurde als Beruhigung offenbart, weil die Muslime jetzt, besonders dieser Abdullah bin Jahsh, der ja diese Truppe angeführt hatte, die waren natürlich sehr bestürzt darüber, dass, oh Gott, wir haben jetzt eine Sünde gemacht, weil Rasulullah s.a.w. ja sich von dieser Entscheidung Abstand davon nahm und sagte, nein, ich habe euch nicht befohlen, im heiligen Monat zu kämpfen. Diese Ayah wurde dann als Beruhigung offenbart und daraufhin nahm Rasulullah s.a.w., behielt er zwei der Gefangenen und tauschte sie gegen zwei Muslime, die sich bei den Kuffar in Gefangenschaft aufhielten, ein. Und einer von diesen Gefangenen wurde auch Muslim. So steht es in der Tafsir von Ibn Ishaq, die in Ibn Kathir erwähnt wird. Und auch die nächste Ayah wurde dann als Ruhe für das Herz offenbart, wo Allah SWT sagt, Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wahrlich, diejenigen, die glauben und diejenigen, die auswanderten und sich auf Allahs Weg abmühten, sie hoffen auf Allahs Erbarmen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Ibn Kathir erwähnt, dass als Abdullah bin Jahsh und seine Gefährten von ihrer Traurigkeit befreit wurden, nachdem der Koran offenbart worden war, also diese Ayah offenbart worden war, wollten sie auch oder wünschten sie auch die Belohnung für ihre Tat, weil sie ja für Allahs Weg gekämpft hatten. Sie sagten, ja Rasulullah, wir wünschen, dass dieses Ereignis als ein Kampf für uns gezählt wird, damit wir die Belohnung als Mujahideen erwerben können. Und daraufhin offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala, so steht es in Ibn Kathir, diese Aya, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. Also Allah hat euch vergeben, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und wie Jaza'iri sagt, dass diese Aya war über Abdullah bin Jash und seine Gefährten und sie wurden damit beruhigt, denn Allah verzeiht, denn sie waren ja welche, die glauben und ausgewandert waren und sich für Allah bemüht haben. Und das hat ihnen also doch dann den Lohn, oder Yarjuna Rahmatullah, die dürfen auf die Barmherzigkeit von Allah hoffen und darauf hoffen, an der Belohnung, von Belohnung zu bekommen. Und hier wird also der Begriff, dann hier sehen wir auch den Unterschied, hier in dieser Aya wird der Begriff Jahadu, sie mühten sich ab, sie bemühten sich. Hier wird nicht Qital erwähnt, nicht Kampf, und wir sagten ja schon, Jihad ist der Oberbegriff, und Qital ist ein Teil davon, der höchste Teil davon, weil man dabei am meisten opfert, aber Jihad kann jetzt nicht nur von Soldaten durchgeführt werden, die jetzt aktiv am Kampf teilnehmen, sondern Jihad ist auch jede andere Bemühung, sei es mit deiner Person, sei es mit deiner Intelligenz, sei es mit deinem Stift, sei es durch Verbreitung von Wissen, sei es durch irgendetwas, selbst sich auch sich selber auf der Religion zu etablieren, also seine eigenen Hindernisse in dir selbst aus dem Weg zu räumen, ist auch Jihad mit dir selbst, Jihad mit dem Nafs. Und auf der letzten Stufe dann, also weiter kann man da nicht gehen, ist halt auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen mit Waffen oder mit aktiver Einsetzen seiner Person. Und das nennen wir dann Qital. Jemand kam zu Rasulullah und sagte, so ungefähr heißt es, ja Rasulullah, jemand kämpft für Beute, jemand kämpft für Mut, also aus Mut heraus, weil er so mutig ist, jemand kämpft für Ehre, etc. Wer von denen ist auf Allahs Weg? Also es gibt ja alles mögliche an Motivationen. Ist ja auch nicht so, dass nur die Muslime den Kampf für sich entdeckt haben, sondern in jedem Land gibt es ja eine Armee. Kein Land auf dieser Erde, das keine Armee oder keine, auch wenn man jetzt an diesen Feiertagen von Ländern sieht oder wenn Staatsoberhäupter sich besuchen, dann kommt auch die Armee, steht dann am Flughafen und macht dann diese Parade und so. Ja, also es ist etwas, was es in jedem Land gibt. Und die haben ja alle ihre Motivationen. Ein Land kämpft, um die Ressourcen anderer Länder zu unterschlagen. Ein Land kämpft, um seine Grenzen auszubreiten. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt auch die letzten paar Jahrhunderte sehen, die Länder sind geschrumpft oder sind unerhört gewachsen. Warum? Weil sie halt durch Kampf sich entweder vergrößert haben oder halt, weil sie unterlegen waren, verkleinert haben. Und wer von denen ist also dann, jeder macht ja an dieser Sache, wer von denen ist auf Allahs Weg? Rasulullah hob den Kopf und sagte, und das ist dann, subhanallah, das Einzige, wofür der Muslim kämpfen sollte. Alle anderen Motivationen fallen für ihn weg oder sind wertlos. Er sagte, wer dafür kämpft, dass Allahs Wort das Höchste ist, der ist auf Allahs Weg. Mit anderen Worten, nur dafür kriegt er dann Belohnung. Nur das ist der gültige Kampf, dass man dafür sich bemüht, dafür kämpft, dass Allahs Wort das Höchste ist. In einem anderen Hadith heißt es, dass was kriegt der, der für Besitz kämpft, also um seinen Besitz zu vermehren? Und der Prophet Sassim antwortete nichts. Und derjenige fragte bis zu viermal. Und der Prophet Sassim sagte schließlich, Allah akzeptiert keine Tat, bis sie für seine Zufriedenheit getan wird. Subhanallah. Genauso auch Hijra. Man kann auswandern, um in einem anderen Land besser zu verdienen. Man kann auswandern, um einfach mehr im Grünen zu wohnen oder so. Irgendwelche Motivationen. Und das ist auch erlaubt, ist auch okay. Man kann ja von einem Ort zum anderen ziehen, weil man vielleicht dort bessere Umstände sieht oder gesünderes Klima etc. Aber ein Muhajir, und das ist auch Hijra jetzt im allgemeinen Sinne, nicht nur von einem Land zu einem anderen gehen, sondern Al-Muhajiru man hajara manahallahu anhu. Der Muhajir ist der, das ist ein Hadith aus Bukhari, der verlässt, was Allah verboten hat. Also das Verbotene von Allah zu verlassen, das ist Hijra im allgemeinen Sinne und dann Hijra nochmal im speziellen Sinne, nämlich von einem Land zum anderen auszuwandern für die Religion. Und einerseits halt das Verbotene zu lassen. Und all diejenigen, die das also machen, Dschihad im Allgemeinen, Hijra im Allgemeinen und auch im Speziellen, wie wir das gerade erklärt haben, die hoffen also auf die Barmherzigkeit Allahs, also auf das Paradies, die Belohnung von Allah, die Entlohnung von Allah für all diese Taten. Wie Rasulullah s.a.w. In einem Hadith in Bukhari sagt, dass Allah spricht zum Paradies, Enti rahmati arhamu biki man asha. Dass du bist meine Barmherzigkeit, ich weise Barmherzigkeit dem, durch dich dem, dem ich möchte. Subhanallah.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك Sie fragen dich.
Wir sehen, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren durch ihre Gottesfurcht, durch ihre Taqwa sehr vorsichtig geworden. Sie fragten nach Überlegen, sie waren sehr bewusst über ihre Taten und sie fragten, dass wie ist es mit diesen und diesen Dingen, sollen wir sie für gut oder für schlecht halten? Sollen wir sie praktizieren oder sollen wir davon Abstand nehmen? Und wir sehen also ihre große Absicht, ihre große Motivation, das Gute zu erfahren und von dem Schlechten auch zu erfahren, um davon Abstand zu nehmen. Die Sahaba fragten also anil khamri wal maisir. Al khamr, das Betörende oder Berauschende. Wal maisir, das Glücksspiel. Khamr kommt von einem Wort, das wörtlich heißt bedecken. Khamr, zum Beispiel, wir sagen auch für die Frauen, diese Kopftuch oder diese Bedeckung, die vom Kopf auf die Schultern herabfällt, also dieses Tuch, was auf den Kopf genommen wird, Kopftuch können wir sagen, sagt man auch Khimar. Okay, warum? Weil es bedeckt von oben den Kopf bedeckt. Und genauso Al-Khamr, ma Khamr al-Aql, in einem Hadith wird Khamr definiert. Was ist denn Khamr? Wir können auch nicht immer nur übersetzen Wein, sondern Al-Khamr, das Berauschende ist alles, was Khamr al-Aql, den Verstand bedeckt. Also den Verstand quasi überdeckt, den Verstand nicht mehr so funktionieren lässt, wie er funktionieren soll und man nicht mehr fähig ist, zu unterscheiden zwischen gut und schlecht, nützlich und unnützlich und seinen Verstand also quasi einbüßt. Das heißt, auch Drogen würden unter dieser, bestimmte Drogen würden auch unter dieser Definition fallen. Also alles, was berauscht, betört, ist Al-Khamr. Weil Maisir kommt von einem Wort Yusr. Yusr haben wir auch im Koran an einer anderen Stelle. Innamal Usri Yusra. Yusr ist all das Leichte, was leicht ist. Maisir, Glücksspiel, wird deswegen Maisir genannt, weil das Geld, das man auf diese Weise erhält, sehr leicht erworben wird. Ja, durch ein bisschen Spielen oder was weiß ich, Karten oder was man da alles spielen kann, wird man Summen von Geld, die man ansonsten nur mit Mühe oder mit Härte erwerben würde. Deswegen Maisir, also leicht erworbenes Geld, mit anderen Worten Glücksspiel. Die Sahaba fragten also über Al-Khamr wal-Maisir, weil nämlich diese Dinge Teil ihrer Gesellschaft waren. Okay, wir uns, weil wir mit Araber verbinden wir direkt Muslime und Muslime heißt natürlich ohne, also Glücksspiel und etc. ist alles haram. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Araber vor dem Kommen des Islam hatten eine komplett andere Kultur. Also so wie wir heute zum Beispiel von Schweiz sprechen oder was weiß ich, von irgendeinem anderen Land, genauso hatten die Araber, die Mushrikin, eine komplett andere Kultur, in denen zum Beispiel diese zwei Dinge, Glücksspiel und Berauschendes. Bei ihnen war das Wein, der aus zum Beispiel Datteln gewonnen wurde, war bei ihnen absolut Teil ihrer Kultur und wurde nicht als verpönt oder als schlecht betrachtet. Im Gegenteil, eigentlich hatte fast jeder Erwachsene mit diesen Dingen zu tun. Und genauso wie heute auch undankbar ist, dass diese Sachen in einer Gesellschaft nicht vorhanden sind, also in unislamischen Ländern. Aber auch leider in vielen islamischen Ländern gibt es das auch leider schon oft verbreitet. So wie man sich seine Kultur oder Freizeitgestaltung überhaupt nicht vorstellen kann ohne diese Dinge, genauso war das für die Araber auch gang und gäbe, diese Dinge zu benutzen, zu genießen und sie als Teil ihres Lebens zu betrachten. Und über diese Dinge fragen jetzt also die Sahaba über Khamr und Maisir. Rasulullah s.a.w. soll sprechen. Qul, fihima, in ihnen beiden, also in Berauschendem und auch im Glücksspiel, ithmun kabir, ist eine große Sünde. In beiden ist eine große Sünde. Wa manafi'u linnas, und in beiden ist auch ein Nutzen für die Menschen. In beiden ist eine große Sünde, aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt zu, also er stellt auch diese Sache dar, es gibt auch Nutzen in diesen beiden Dingen für die Menschen. Aber wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, die Sünde in den beiden ist größer als deren beiden Nutzen. Und deswegen, mit anderen Worten, wird es verboten werden. Denn das Schädliche überwiegt dem wenigen, verschwindend geringen Nützlichen. Das Wort Ithm, Sünde, ist eine Art von Sünde, die Strafe oder eine Strafe nach sich zieht. Also für Sünde gibt es im Koran verschiedene Worte. Ithm ist eine Sünde, die absichtlich gemacht wird. Also man kann anders, aber man macht es trotzdem so, also auf diese sündhafte Art und Weise. Das Ithm ist eine Sünde, die eine Strafe nach sich zieht. Und Ithm ist auch alles das, was dem Verstand, dem Selbst, also deiner Person, deinem Besitz, deiner Ehre, deinem Körper, also allem schadet. Das ist auch Ithm. Ja, und deren Schäden von Glücksspiel und Khamr werden wir natürlich gleich noch ein wenig besprechen, obwohl die eigentlich offensichtlich sind. Ja, sie betören, sie verschwenden Geld, sie verleiten zu unmoralischem Verhalten, etc. etc. Manafir, die Nutzen darin, wie manche zum Beispiel sagen, dass ja, der Wein war immer schon eine Medizin oder erwärmt, in kalten Gebieten muss man das trinken, um sich zu wärmen oder so. Das mag ja alles sein. Letztens habe ich auch das Argument gehört, dass in Belgien oder ich weiß leider nicht mehr genau, ich glaube in Belgien ist das gibt es richtige, wie sagt man, Dorffeste, die sich alle um den Wein halt drehen. Und wenn man jetzt den Wein verbieten würde, dann hätten die überhaupt keine Kultur mehr. Das mag ja alles sein und ist ja auch schön, dass es die Menschen zusammenbringt und dass sie eine Kultur deswegen haben. Gibt es auch Manafi, es gibt Nutzen darin. Aber nichtsdestotrotz, und das kann kein Mensch leugnen, der ein bisschen bei Verstand ist und der ein bisschen Statistiken liest oder ein bisschen nur einen Blick für die Gesellschaft hat, ithmuhuma akbaru min naf'ihima, die Sünde von diesen beiden Sachen ist viel größer. Der Schaden in diesen beiden Dingen ist viel schlimmer. Die Konsequenzen, die sich aus dem Genuss von diesen beiden Dingen, die daraus entstehen, sind verheerend für die Gesellschaft. Akbaru min naf'ihima sind viel größer als der kleine nebensächliche Nutzen, den es vielleicht geben mag. Oder wie zum Beispiel auch, viele Leute verdienen ja ihr Geld durch Handel mit diesen Dingen. Klar, ein Casino-Chef, der sagt natürlich, Glücksspiel ist gut, da ist noch Nutzen drin, ich habe meine Familie damit versorgt. Natürlich, die verdienen Geld, die Wirtschaft wird angekurbelt, all diese Dinge, das mag ja alles sein, aber nichtsdestotrotz ist der Schaden größer. Und das ist eine, also so schöne Art, zu einer Sache einzuladen oder eine Sache einem anderen zu erklären, dass man nicht von vornherein sagt, so nein, 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 das ist verboten und darin kann nichts Gutes geben und ich will auch gar nichts darüber hören, ich will nicht darüber diskutieren, sondern wenn man versucht, jemanden, der vielleicht sogar zum ersten Mal davon hört oder der ganz anders aufgewachsen ist oder für den diese Dinge normal sind, dass man ihm vielleicht erst sagt, okay, es gibt einen Nutzen darin, das kann man ja auch zugeben, aber denk doch mal drüber nach, der Schaden ist doch eindeutig größer. Ja, und das kann man auch auf die anderen Gesetze im Islam anwenden, wie zum Beispiel für die Frauen die Kleidung jetzt. Ja, wir sind Frauen, für uns ist das vielleicht relevanter, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise bekleiden sollen. Natürlich gibt es darin auch Nutzen, dass eine Frau sich offen zeigt. Ja, meinetwegen, was gibt es da für Nutzen, dass Leute sagen, ja, ich kann mich selber definieren oder... wie sagt man, ich zeige meine Persönlichkeit und all diese Sachen, das mag ja sein und einer Frau kann das ja auch wirklich, weiß ich nicht, zu ihrem Selbstbewusstsein vielleicht auch helfen, dass sie sich nicht moralisch korrekt, nach unserem Verständnis moralisch korrekt kleidet. Aber nichtsdestotrotz ist der Schaden für die ganze Gesellschaft doch um einiges größer, dadurch, dass die Frau auf eine Art und Weise mit ihrem Äußeren umgeht, die nicht mit Schamhaftigkeit oder mit Moral unbedingt zu vereinen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Also der Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, erkennt den Nutzen an, auch wenn er gering ist. Und das lässt natürlich der zuhört oder der gefragt hat, sich auch nicht direkt angegriffen fühlen. Ja, das ist ja die Psyche des Menschen. Er will sich erstmal bestätigt sehen. Ja, und wenn er sich dann bestätigt fühlt, dann ist er vielleicht auch eher bereit, eventuelle Kritik oder ein Verbot, vielleicht besser damit umzugehen. In Ibn Kathir lesen wir über diese Ayah, erwähnt ein Hadith aus Musnad Ahmad, das über Umar radiallahu anhu berichtet wird. Er sagte einmal: O Allah, gib uns eine klare Regelung, was Khamr angeht. Ja, weil er sah den Schaden davon in der Gesellschaft und er machte diese Dua, dass Allah das im Koran offenbaren möge. Allah sandte dann die Ayah von Surat al-Baqarah: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Also die Ayah, die wir gerade rezitiert haben. Umar wurde dann gerufen und diese Ayah wurde ihm vorgelesen. Und trotzdem sagte er weiter: O Allah, gib uns eine klare Regelung, was Khamr angeht. Ja, weil in dieser Ayah, die wir gerade gelesen haben, ist ja kein klares Verbot enthalten. Da steht ja nur: Okay, da ist Nutzen, aber der Schaden ist größer. Aber wenn man möchte, kann man sagen: Nee, da ist aber noch kein klares Verbot. Umar radiallahu anhu machte also weiter Dua. Dann wurde diese Ayah, nach einer Zeit, wurde die Ayah in Surah An-Nisa offenbart: Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara. O diejenigen, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet und ihr seid betrunken oder in einem berauschten Zustand. Also ihr habt was getrunken und dann kommt ihr zum Gebet, das sollt ihr nicht mehr machen. Und dann, als es zum Gebet ausgerufen wurde, sollte dann eine Person vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ausrufen: Kein Mensch, der was getrunken hat, soll zum Gebet kommen. Umar wurde wieder gerufen und diese Ayah wurde ihm vorgelesen und trotzdem hat er weiter gesagt: O Allah, gib uns eine klare Regelung, was Al-Khamr angeht. Denn auch in dieser zweiten Ayah war zwar schon eingegrenzter, die Leute sollten wenigstens vor dem Gebet nicht mehr trinken, aber das hieß ja trotzdem, dass sie nachts immer noch die Möglichkeit hatten oder an gebetsfreien Zeitabschnitten sich diesem Genuss hinzugeben. Und dann schließlich und letztendlich wurde die letzte Ayah, was das angeht, offenbart in Surah Al-Ma'idah, Vers 91, wo Allah SWT sagt: Innama al-Khamru wal-Maisiru, wahrlich Khamr und Maisir, also Glücksspiel und Betörendes, Berauschendes, wal-Ansab, also die Altare, wo Tiere geopfert werden für Götzen. Ja, wal-Azlam, und dieses Pfeilschießen, um das Schicksal rauszufinden, Rijsum min Amal Shaitan, sind Unreinheiten von den Taten Shaitans. Fajtanibuhu, so meidet es, la'allakum tuflihun, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Und dieses Fajtanibuhu ist also der Befehl, sich von diesen Dingen fernzuhalten, das Verbot, diese Dinge zu praktizieren, also auch das Verbot für Khamr und Maisir. Und daraufhin, diese Eier, also in der nächsten Eier geht es dann weiter, Fahel entum muntahun. Die nächste Eier hört dann so auf: Fahel entum muntahun, seid ihr denn dann Ablassende? Wollt ihr denn aufhören damit? Und Umar radiallahu anhu sagte dann daraufhin: Intahina Rabbana, wahrlich, wir hören auf, oh unser Herr. Also das war dann der klare Befehl, wo dann letztendlich schrittweise, also Allah SWT verbot schrittweise in Schritten den Genuss von diesen Dingen. Weil, wie Aisha radiallahu anha auch an einer anderen Stelle erklärt, das hätten manche Dinge von Anfang an, wären sie verboten gewesen, hätten die Menschen das nicht ertragen. Oder sie hätten es auch nicht praktizieren können. Weil, wie gesagt, diese Sachen so Teil ihres Lebens waren, sowas von Teil ihrer Natur waren, das zu tun, dass sie von Anfang an nicht diese Dinge hätten tragen können. Und das zeigt uns also auch die Weisheit, dass, wenn man jemanden den Islam erklärt, dass man schrittweise vorgeht in der Erklärung oder nicht von Anfang an alles erwartet, dass jemand, der gerade zum Islam vielleicht gekommen ist, alles genauso gut macht wie jemand, der schon mehr Zeit hatte, die Dinge zu verinnerlichen und umzusetzen. Und Umar radiallahu anhu pflegte auch zu sagen, dass Khamr ist, was den Verstand betört. Was sind jetzt also diese Ithmuhuma, diese Schaden, diese Sünde darin? Ist natürlich offensichtlich erstmal, dass Geld, das, man sagt ja auch, Geld ist das Blut der Gesellschaft, das Blut der menschlichen Gesellschaft. Das muss am Laufen gehalten werden, das muss in nützliche Dinge investiert werden, das darf nicht verschwendet werden. Und Geld wird natürlich, was Glücksspiel angeht und auch der Konsum von alkoholischen Getränken oder von Alkohol, wird natürlich viel Geld verschwendet. Und es wird nicht für gute und sinnvolle oder produktive Dinge investiert, sondern es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verschwendet für Dinge, die auch noch schädlich sind für Gesellschaft und für Individuum. Und dabei sind dann auch noch diese Dinge besonders teuer. Also das ist noch nicht mal sehr billig. Wir sehen, alkoholische Getränke sind meistens teurer, immer teurer, als Wasser oder als andere gesunde Sachen. Natürlich, weil sie auch viel mit Werbung und wunderschönen Flaschen, die sind meistens auch in den wunderschönsten Flaschen verpackt oder mit schöner Werbung präsentiert. Und das alles muss natürlich bezahlt werden. Dann geschmackmäßig sowieso, wie jede Droge, ist Alkohol auch, genau wie Zigaretten oder manche sagen sogar auch der Kaffee. Und ich sage natürlich nicht, Kaffee ist eine Droge, aber manche sagen ja, es kann zu einer Art von Abhängigkeit von Koffein führen. Wallahu alam, das ist ein anderes Thema. Aber wie jede Droge ist auch Alkohol der Geschmack an sich, besonders die ersten paar Male, nicht gut. Also eigentlich der Geschmacksnerv sagt so, nee, das ist nicht was Gutes. Aber man bildet sich ein oder man zwingt sich dazu, das gut zu finden. Und mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran und kann es dann ohne Gesicht zu verziehen wohl aufnehmen. Dann der schlimmste oder wahrscheinlich der schlimmste Schaden, dass der Verstand, das, was den Menschen ausmacht, das, was ihn zum Menschen macht, dass der nicht mehr zu gebrauchen ist. Also man vergisst Verpflichtungen, man beleidigt, wo man vielleicht nicht beleidigt hätte, wenn man im normalen Zustand gewesen wäre. Man tut Dinge, die man im normalen Zustand nicht gemacht hätte, die man später vielleicht auch bereut, wie zum Beispiel die Ehefrau verprügeln oder die Kinder anschreien, Kinder verprügeln. Ja, also alle, die sagen, dass Alkohol ja gar nicht schädlich ist, die sollen mal bitte alle Kinder von Alkoholikerfamilien bitte befragen und dann noch einmal ihren Entschluss darüber sagen. Und das ist ein großes, großes Unrecht an all die Menschen, die darunter zu leiden haben, deren Vater oder deren Mutter oder irgendein Onkel sogar manchmal nur Alkoholiker ist oder auch nur viel trinkt. Diese Menschen soll man befragen, ob sie auch finden, dass das ja gar nicht so schädlich ist. Das sind Menschen, die in kaputten Familien aufwachsen und die das tagtäglich erleben dürfen, wie kaputt ein Mensch gemacht werden kann, seine Moral, seine Entscheidungsfähigkeit, sein Charakter kaputt gemacht werden kann, wegen dieser Abhängigkeit und dieser stetigen Veränderung seiner Eigenschaften, wegen diesem Alkoholeinfluss. Dann natürlich Autounfälle, die aufgrund dieser körperlichen Veränderung zu großer Zahl geschehen. Dann Ehebruch, wenn man auch die meisten Menschen befragen würde, warum es in ihrem Fall zu einem Ehebruch kam, dann würden sie bestimmt eine große Rolle dem Alkohol zusprechen. Dann körperliches Wohlbefinden wird gemindert, wie man feststellen kann bei vielen Kopfschmerzen, Übergeben und all diese Dinge. Gesundheitliche Schäden, also zum Beispiel schwangere Frauen sollen ja nicht mal ein paar Tropfen zu sich nehmen, weil es dem Fötus zum Beispiel wirklich sehr schaden kann. Dann wurde auch festgestellt, dass es zu Impotenz führen kann. Und all diese Dinge sind also wirklich etwas, Allah Ta'ala hätte uns auch lassen können und sagen können, okay, dann schadet ihr euch halt. Wir schaden Allah damit nicht im geringsten, wenn wir uns selber kaputt machen, aber es ist Allahs Barmherzigkeit, dass er uns diese Dinge verbietet, damit wir uns selber nicht zugrunde richten. Dann in einer Studie wird gesagt, also oder das ist auch allgemein bekannt, dass ein Erwachsener, ein normaler Erwachsener, circa 3 Stunden braucht, um 2 Glas Alkohol zu verdauen, weil der Körper einfach nicht dafür geschaffen ist, um diese Substanz zu sich zu nehmen. Das ist nicht zum Verzehr gedacht. Und man braucht 3 Stunden und da wird auch die gesamte Energie des Körpers wird für diese Verdauung dann in Beschlag genommen. Und deswegen sieht man dann auch, warum der Verstand dann nicht mehr richtig arbeitet oder die Koordinationsfähigkeit etc. oder die Sicht auch nicht mehr richtig arbeitet, weil alles daran im Körper daran arbeitet, dieses Gift aus dem Körper wieder wegzuverdauen. Ein Doktor sagte auch, und auch eine Richterin habe ich auch mal gehört, eine ähnliche Sache sagen, dass sie sagte, wenn die Hälfte aller alkoholanbietenden Stellen, also sprich Kneipen oder sowas, geschlossen werden würden, würden auch die Hälfte aller Krankenhäuser und die Hälfte aller Gefängnisse geschlossen werden. Also es ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Kriminalität und Krankheit und Alkohol. Und das ist ein Nicht-Muslim, der das gesagt hat. Und ein Muslim, ein großer berühmter Muslim, Imam oder dieser Muhaddith Nasa'i, der sagte, Alkohol und Iman sind nicht in einem vereinbar, sind nicht an einer Stelle. Ja, und das ist natürlich für uns alle auch leicht verständlich. Und wir wissen auch, dass Alkohol, oder ich sage nicht Alkohol, weil Alkohol gibt es ja auch diese chemische Bezeichnung von Alkohol. Wir bleiben lieber bei Al-Khamr im Sinne von alles Berauschende oder Betörende. Okay? In einer Aussage heißt es auch, das ist kein Hadith, dass Al-Khamr, das Berauschende, ist die Mutter aller Sünden. Ja, weil natürlich jemand, der sonst nicht lügen würde, lügt vielleicht, weil er gerade berauscht ist. Oder der sonst nie seine Schamhaftigkeit verlieren würde, verliert seine Schamhaftigkeit deswegen. Und das ist also die Mutter aller Sünden. Alle anderen Sünden entspringen aus diesem Berauschtsein. Und Allah möge uns davor bewahren, etwas damit zu tun zu haben. Bei den Arabern in der Jahiliyyah gab es auch eine Tradition oder eine Sache in ihrer Kultur, die sie hatten. Sie pflegten sich zu versammeln, Sitzungen zu haben, ja wie heute in den Clubs, wenn man beobachtet oder sonst wo. Und sie pflegten dann natürlich auch berauschende Getränke in der Runde zu verteilen und auch, wie sagt man, Glücksspiel zu spielen. Und das Geld, das dann gewonnen wurde, kam dann auch oft vor, dass derjenige, der dann gewann, dieses in Form von Kamelfleisch, das er dann gewonnen hatte oder so, in den armen Menschen verteilte. Und deswegen sagten sie dann, guck doch, wir geben doch Gutes, wir helfen den Armen, was ist denn darin schlecht? Und deswegen sagt Allah SWT auch, dass okay, mag ein Nutzen darin sein, aber guckt euch doch mal den Schaden an. Genauso auch die, das Schädliche des Glücksspiels, den Nutzen haben wir ja schon kurz abgehakt, dass man halt okay schnell zu viel Geld kommt oder halt die Wirtschaft, der tut das vielleicht ganz gut etc. Aber jetzt mal diese große Zeitverschwendung, dass man dort sitzt als erwachsener Mensch und Geld investiert, um noch mehr Geld zu gewinnen, das ist doch, also jetzt rein vernünftig gesehen, einem Erwachsenen wirklich nicht geziemend, dass er so seine Zeit, diese wertvolle Zeit, die Allah ihm anvertraut hat, als als zu investieren für seine Ernte in Akhira, dass er damit so einen unsinnigen Zeitverschwendung betreibt. Dann, das fördert natürlich auch eine bestimmte Gier für den Besitz anderer. Dieses Glücksspiel, Glücksspiel setzt voraus, dass man eine gewisse Gier hat für den Besitz anderer, auch eine Eigenschaft, die ein Muslim eigentlich überhaupt gar nicht haben sollte. Dann natürlich, was auch mittlerweile festgestellt ist, dass Glücksspiel auch süchtig machen kann. Also ein erwachsener Mann kann dazu getrieben werden, seinen gesamten Besitz, die Existenz seiner Familie aufs Spiel zu setzen, weil er dem Glücksspiel so verfallen ist. Und davon gibt es viele Beispiele, die wurden auch, also in Statistiken werden die auch aufgeführt. Und das ist nicht etwas, was nur ein, zweimal passiert, sondern ist ein richtiges Problem der Gesellschaften, in denen das vorkommt. Dann, es entsteht Feindschaft zwischen den Menschen, die auch zusammen vielleicht spielen, weil natürlich der eine den Verlust des anderen bedeutet. Auch etwas, was der Islam eigentlich ausmerzen will aus der Gesellschaft und nicht noch fördern will, indem es solche Spiele erlaubt. Über einen so einer, gab es eine Reportage einmal, dass einer war halt süchtig, verlor seinen gesamten Besitz wegen Glücksspiel, weil er immer weiter spielen musste, er war halt süchtig, er konnte nicht davon ablassen. Und am Ende war er halt sowas von verschuldet und kam da nicht mehr raus, dass er schließlich Selbstmord beging. Und das ist, also solche Geschichten sind uns nicht fremd. Das passiert und wir sind auch, also solche Dinge sind uns auch bekannt, die solche Geschichten. Und das ist natürlich, weil das die Gefährlichkeit dieser Dinge völlig untertrieben dargestellt wird, dass alles immer nur als lustiger Zeitvertreib und als Spiel den Menschen attraktiv gemacht wird. und ihnen die Gefährlichkeit dieser Dinge nicht bewusst ist. Es wird überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Jibril alaihi salam einmal zu ihm kam und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah mag vier Dinge über Ja'far radiallahu an. Und Rasulullah sallallahu fragte dann Ja'far, also erzählte ihm das, dass Jibril ist zu mir gekommen und sagte mir, dass Allah vier Dinge über dich mag. Und Ja'far erwiderte dann, dass wenn Allah dir das gesagt hat, dann werde ich es dir auch sagen. Denn bis jetzt habe ich es noch keinem gesagt. Er sagte dann, ich trinke kein Berauschendes, nehme nichts Berauschendes zu mir, denn es betört den Verstand. Und das nächste, ich sehe keinen Nutzen darin, so habe ich nie die Götzen befragt, also nie die Götzen angebetet oder sie um etwas gebeten. Also auch in der, er meint seinen Zustand in der Jahiliyyah auch schon. Auch in der Jahiliyyah war er so nah bei der Fitra, dass er diese Dinge nicht praktizierte. Dann sagt er als nächstes, ich habe ein Ehrgefühl über meine Frau und meine Kinder, so habe ich niemals Ehebruch begangen. Auch in der Jahiliyyah nicht. Und wir wissen, in der Jahiliyyah der Araber war so etwas gang und gäbe und überhaupt nicht verurteilenswert in ihrer Gesellschaft, dass jemand so etwas tat. Und dann sagt er, ich lüge nie oder mache auch nicht erniedrigende Rede. Ja, und das war alles, bevor der Islam kam, um ihm das Gebot, machte er das schon selber in der Jahiliyyah heraus aus seiner natürlichen Veranlagung, dieses Erkennen des Guten des Menschen, das jeder Mensch in sich trägt, wenn er es nicht mit Gewalt und schlechten Einflüssen verändert hat. Dann geht die Aya weiter. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Schon wieder. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Also nochmal, und zwar wird jetzt ein wenig anderer Aspekt gemeint. Vorhin war ja, wem sollen wir geben? Und jetzt fragen sie, was sollen sie geben? قُلِ الْعَفُوْ, sprich, sie sollen den Überschuss spenden. Al-Afu ist wörtlich extra, was mehr ist. Es kann auch heißen, das Gute, das Beste, also von dem, was wir geben können, sollen wir das Beste geben. Oder auch, ohne dass jemand verlangt zu geben. Also ohne, dass der andere bitten oder betteln muss, dass man dann schon gibt. Aber hier in der Aya, Wallahu A'lam, ist gemeint, dass man das gibt, was man entbehren kann, was extra ist, was nach Erfüllen der eigenen Bedürfnisse übrig bleibt oder noch da ist und was man also geben kann, ohne dass es einem selber wehtut oder ohne dass es einem selber fehlt. Also mit anderen Worten, ihr sollt auch nicht so viel geben, dass ihr nichts mehr für euch selber habt. Oder ihr müsst nicht so viel geben, dass ihr nichts mehr für euch selber habt. Frömmigkeit ist auch schon, wenn ihr das gebt, was ihr selber nach Erfüllen eurer eigenen grundlegenden Bedürfnisse noch übrig habt. Und das ist eine sehr allgemeine Aussage. Wie zum Beispiel für einen kann ein Auto genug sein, für einen anderen, die vielleicht eine sehr große Familie haben oder wegen der Arbeit das unbedingt vielleicht brauchen, müssen halt zwei Autos da sein. Ja, das kann von Familie zu Familie, von Land zu Land, kann das variieren. Es gibt auch Länder, da kann man sich gar nicht vorstellen, ein Auto zu haben. Da ist man schon reich, wenn man vielleicht ein Zimmer hat mit festem Boden und nicht auf Lehm schlafen muss. Gibt es auch noch heute Orte auf der Erde, wo jemand sich schon glücklich schätzt, und zu den Wohlhabenderen zählt, wenn er so lebt. Ja, für uns hier wäre das absolute Armut, so zu leben. Wir benötigen andere Dinge. Natürlich soll man Bescheidenheit auch mit einbeziehen, Bescheidenheit oder Genügsamkeit. Aber wie dem auch sei, die Bedürfnisse sind sehr verschieden definiert, je nach eigenen Bedürfnissen. Das, was übrig bleibt, das, was noch entbehrbar ist, das kann man oder sollte man geben. Qulil afu, sprich, das, was extra ist. Und das heißt natürlich auch nicht, dass man jetzt alles geben muss, was man heute gerade nicht braucht. Ja, das ist eine gute Eigenschaft, wenn jemand das machen möchte. Aber wenn jemand zum Beispiel auch etwas aufspart, mal etwas aufspart, weil er das vielleicht morgen oder übermorgen selber braucht oder demnächst, dann ist das natürlich auch okay. Wie zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, wo Umar radiallahu an, Rasulullah sallam, seinen Teil von den Ländereien in Khaybar als Sadaqa geben wollte. Und Rasulullah s.a.w. sagte dann, das behalte das Stück Land und gebe die Früchte als Sadaqa. Ja, und das Land natürlich kann er dann vererben an seine Kinder und auch Also hat Rasulullah hat dann quasi an später auch gedacht, das behalte doch das Land in deinem Besitz und du kannst dir dann die Früchte immer als Sadaqa geben. In Sahih al-Bukhari gibt es ein Hadith, wo der Prophet s.a.w. sagt, خَيْرُ السَّدَقَةِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ غِنَى. Dass die beste Sadaqa ist die, nach der man unabhängig oder unbedürftig bleibt. Also nach der man so ist, dass man nicht selber die Hand ausstrecken muss und fragen muss, nicht so Sadaqa geben, dass man selber bedürftig wird oder selber nichts mehr hat und dann selber den anderen auf der Tasche liegt, sondern die beste Sadaqa ist die, nach der man auch so bleibt, dass man selber nicht bedürftig ist. In einem anderen Hadith, auch von Bukhari, heißt es, das beginne mit denen, die für die du Verantwortung hast. Also wenn du Sadaqa geben willst, dann beginn doch mit denen, für die du Verantwortung hast, wie zum Beispiel jetzt für einen Mann erstmal seine Frau und Kinder oder seine Eltern auch in manchen Fällen. Soll er erstmal mit denen anfangen und nicht, die eigene Familie hat kaum zu essen, aber er versorgt andere ärmere Menschen mit irgendwelchen Dingen. Also gibt es in allem eine Reihenfolge, eine Priorität, die man halt finden muss, nach der man verfahren soll. In einem Hadith wird auch gesagt, von Abu Sa'id al-Khudri wird überliefert, dass der Prophet s.a.w. gesagt haben soll, in einer Reise waren sie und er empfahl seinen Gefährten, dass wer ein extra Reittier hat, der soll es dem geben, der keins hat. Wer extra Versorgung hat, der soll sie dem geben, der keine hat. Ja, also wer extra was hat und der hat nicht befohlen, dass nee, jemand, der zu essen hat, soll alles abgeben und den anderen. Nein, sondern der soll seine eigenen Bedürfnisse auch erfüllen und das, was extra ist, was er abgeben kann, nachdem er selber sich seine Bedürfnisse erfüllt hat, das soll er anderen geben. Und wir, besonders jetzt in unserer Situation, wo wir sind, wir leben schon in einem sehr wohlhabenden Umständen, also im Gegensatz zu vielen anderen Teilen der Welt. Und wir haben in unserem Leben wirklich so viele Dinge, wenn wir unsere Häuser mal wirklich ausmisten würden, so viele Dinge, von die wir nicht brauchen, die 100% extra sind. Aber wir trotzdem uns einreden, nein, vielleicht brauche ich das ja irgendwann mal. Ja, und ab wieder in den Schrank oder ab in den Keller und in Tüten verstauben lassen, weil irgendwann brauche ich das bestimmt. Oder das ist mein Erinnerungsstück an das und das und das ist mein Erinnerungsstück an das und das. Und erinnern uns jahrelang noch an Dinge, die schon längst vorbei sind und denken gar nicht dran, wie gut es doch wäre, diese Sache für Allah wegzugeben und das dann die Belohnung dadurch zu verewigen, anstatt in Erinnerung zu schwelgen von irgendwelchen Dingen, die man dann doch sowieso nicht anguckt, die irgendwo rumliegen. Das heißt nicht, dass man das nicht darf, aber vielleicht die Denkweise eher auf profitablere Wege zu lenken, ein bisschen mehr zu investieren in das Jenseits und nicht sich einzureden, dass man diese Dinge brauchen würde, wo wirklich kein Bedürfnis besteht. Ja, und wir sollten halt nicht vergessen, dass wir mit all diesen Erinnerungsstücken oder diesen Dingen, die wir irgendwann noch brauchen, wir werden nicht ewig hier bleiben. Und auch unsere Bedürfnisse werden nicht ewig hier bleiben. Es kommt eine Zeit, und vielleicht kommt sie sogar schneller, als man denkt, dass wir all diese Dinge dann hier zurücklassen werden und dann sind sie für uns von keinem Nutzen mehr. Nur das ist für uns von einem Nutzen, was wir, bevor die Zeit gekommen ist, schon vorausgesendet haben zum Jenseits. In Form von Belohnung wird es dann dort auf uns warten. Und dort können wir sie dann wirklich genießen. Hier in dieser Welt gibt es nicht einen wirklichen Genuss. In dieser Welt sind wir immer zeitgebunden. Oder wenn wir wenig selber zeitgebunden sind, dann die Sachen werden alt. Wie lange kannst du ein Kleid genießen? Wie lange kannst du ein Buch oder irgendeine Sache, wie lange kannst du sie genießen? Entweder du wirst zu alt oder diese Sache wird abgetragen und alt und in dieser Welt gibt es keinen wirklichen Genuss. Genuss und wahre, bleibende Nutzen wird es nur im Jenseits geben und darauf lenkt Allah subhanahu wa ta'ala also unsere Aufmerksamkeit. Ibn Jarir überliefert von Abu Huraira radiallahu an, seine Hadith von Muslim, dass ein Mann sagte, Ja Rasulullah, ich habe einen Dinar. Der Prophet s.a.w. sagte, Anfiqhu ala nafsik, gib ihn für dich selber aus. Er sagte, ich habe einen anderen Dinar, also noch einen weiteren. Er sagte, der Prophet s.a.w., Anfiqhu ala ahlik, gib ihn für deine Frau aus. Er sagte, ich habe noch einen Dinar. Der Prophet sagte, anfiqhu ala waladik, gebe ihn für deine Kinder oder für dein Kind aus. Er sagte, ich habe noch einen Dinar. Und er sagte, fa anta absar. Der Prophet sagte dann, so bist du sichtiger oder du hast mehr Wissen, mit anderen Worten, du weißt, wo du ihn dann ausgeben kannst. Also such dann etwa eine Stelle, eine gute Ort, wo du das als Almosen geben kannst. Und das zeigt uns also das Hadith, dass der Prophet erstmal ihn und seine unmittelbaren, unter seiner Verantwortung stehenden Personen erwähnte und dann es offen ließ, wo man dann halt noch spenden kann. Ein weiteres Hadith, auch von Muslim, dass der Prophet sagte, zu einem Mann sagte, dass beginne mit dir selbst und gebe dir selbst die Spende. Also gib deinem selbst eine Spende. Dann, wenn etwas übrig bleibt, dann gib es deiner Familie aus. Also spende es deiner Familie. Dann, wenn etwas übrig bleibt, dann gib es deinen Verwandten aus. Wenn etwas übrig bleibt davon noch, dann gebe es hier und hier und hier und erwähnte einige weitere Orte und Nutzen. So wie wir im Koran auch gerade gelesen haben, gibt es eine große, lange Liste, wo man ausgeben kann, wenn man denn die Absicht hat. Ein anderes Hadith, auch von Muslim, wo es heißt, Ibn Adam, innaka an tabdula al-fadla khairun lak. Das O Sohn Adams, also O Menschen, wahrlich, wenn du das, was extra ist, also das, was mehr ist, also mehr dazu brauchst, wenn du das ausgibst oder spendest, ist es besser für dich. Aber wenn du es behältst, wird es schlechter für dich sein. Und du wirst nicht dafür angeklagt oder wala tulam, also du wirst dafür nicht zur Rechenschaft gezogen oder angeklagt für das, was für dich Genüge ist. Also das, was du für dich selber benutzt und deswegen nicht hergibst, oder das, was dir selber was du selber für dich, für deine Bedürfnisse brauchst, das deswegen nicht gibst, dafür bist du nicht angeklagt. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ قُلِ الْعَفُوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ. So macht Allah euch seine Al-Ayati, die Zeichen, die Verse klar, auf dass ihr nachdenken möget, fid dunya wal akhira, über das Diesseits und dem Jenseits. Damit ihr nachdenken möget. Also all diese Dinge, die Allah uns jetzt klar gemacht hat, auch jetzt als letztes, das Ausgeben der, das, dessen, was extra ist, was entbehrbar ist, das hat Allah subhanahu wa ta'ala uns klar gemacht, damit wir nachdenken mögen. Nachdenken ist also auch eine Eigenschaft, die erwünscht ist bei einem Muslim, bei der Ummat al-Wasata, Nachdenklichkeit, eine Lehre ziehen, über Dinge reflektieren, was ist der Nutzen davon, was ist der Schaden davon. Das ist eine Eigenschaft, die wir uns auch anerziehen müssen und nicht nur oberflächlich, wie sagt man, wie Maschinen nach Gesetzen verfahren und die Weisheit völlig ignorieren. Also denkt nach. Das alles hat Allah uns klar gemacht, damit wir nachdenken mögen über die Nutzen und Schäden und nachdenken mögen über das Diesseits und das Jenseits. Wie zum Beispiel, dass wir nicht so viel spenden, dass wir nichts mehr für diese Welt haben, aber andererseits auch nicht so viel zurückbehalten, dass wir sehr wenig für das Jenseits haben. Also darüber nachzudenken, damit eine Ausgeglichenheit zu finden, und gucken, dass hier kann ich in Dunya wirklich darauf und darauf und darauf kann ich verzichten und gebe das lieber für das Jenseits, weil da kann ich das ewig genießen. Und zu solchen Schlussfolgerungen sollen uns also dieses Nachdenken über das Diesseits und Jenseits bringen. Ibn Kathir wird Ibn Abbas radiallahu an zitiert. Er sagte, dieses Nachdenken über Dunya und Akhira heißt, über die Kürze und das Vergehen dieses Lebens und über das schnelle Beginnen und das lange Andauern des Jenseits. Darüber sollen wir nachdenken und dementsprechend dann natürlich unsere Taten formen. Und wie werden die Taten von jemandem sein, der sich bewusst ist, dass egal wie viel ich hier zurück für mich behalte, egal wie verabscheuenswert ich das Kämpfen finde, egal wie schwer ich dieses Opfer finde, egal wie schwer zu ertragen ich das finde, mich islamisch zu kleiden oder zu beten oder all diese Dinge auszuhalten und zu spenden von meinem Besitz, den ich mir verdient habe, egal wie schwer ich das finde, das ist nur hier. Und der Nutzen davon ist lang anhaltend und viel verbleibender, als ich hier jemals erreichen kann. La'allakum tatafakkarun, auf dass ihr nachdenken möget für Dunya wal Akhira über das Diesseits und den Jenseits. Wa yas'alunaka 'anil yatama, und sie befragen dich über die Waisen. Was war das für eine Frage? Und zwar war das so, als die Ayah in Surah An-Nisa offenbart wurde, in der es heißt, dass in Surah 4, Vers 10, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. Das waren nicht diejenigen, die den Besitz von den Waisenkindern aufzehren, auf ungerechte Art und Weise, wahrlich, sie verzehren in ihre Bäuche nur Feuer. وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا, und wahrlich, sie werden eingehen in die Sa'ira, die Feuer, welche in glühendes, nicht glühendes, dieses Feuer, das hochgeht. Also in die Strafe von Allah, in das Feuer von Allah, werden sie wahrlich eingehen. Als diese Ayah offenbart wurde, dann alle die Menschen, zu Zeit des Propheten, die in ihrer Obhut und in ihrer Aufsicht Waisenkinder hatten, wie zum Beispiel jetzt von Verwandten hat man von der Schwester als Waisenkind geworden und nimmt man bei sich auf, oder auch fremde Waisenkinder nimmt man bei sich auf oder versorgt die, etc. Gibt es solche Menschen, mashallah. Und alle, die das also hatten, machten, die wurden dann so vorsichtig in ihrem Umgang von diesen Waisenkindern und im Umgang mit dem Besitz dieser Waisenkinder, dass sie sogar so weit gingen, dass sie Essen und Trinken, also ihr Essen und Trinken, von der Nahrung der Waisenkinder trennten. Und dann, wenn natürlich Essen übrig blieb von dem Essen der Waisenkinder, das würde dann natürlich, hat kein anderer gegessen, und es verdarb und das hat man weggeschmissen. Und diese Situation wurde dann also immer schwieriger und schwieriger, weil das natürlich etwas sehr Künstliches ist, dass man in einem Haushalt für zwei Parteien quasi kocht und auch dieses Essen aufbewahrt. Und darüber entstand dann halt diese Frage, dass, wie ist das denn jetzt? Wie sollen wir mit den Waisenkindern umgehen? Ist das okay, wie wir das machen, oder machen wir das, übertreiben wir, oder ist es genau richtig? Yas'alunaka 'anil yatama. Ja, und das zeigt uns wieder diese Vorsicht von den Gefährten des Propheten, dass sie so bewusst waren, dass sie bloß nichts machten, was Allahs Unzufriedenheit auf sie herabrufen würde. Und da kam also die Antwort, nein, so kompliziert ist es nicht, wie ihr es ausgelebt habt. Qul islahun lahum khair. Sprich, die Verbesserung für sie, das Gute für sie zu wollen, ist besser. Wa in tukhalituhum fa'ikhwanukum. Und wenn ihr euch mit ihnen mischt, also wenn ihr, mit anderen Worten, wenn ihr mit ihnen zusammen sitzt, zusammen esst, euch mit ihnen vermischt, also zusammen alles macht, fa'ikhwanukum, das sind dann eure Brüder. Also es ist ganz natürlich, das sind eure Brüder im Islam, so sollt ihr die sehen. Und wenn ihr mit ihnen euch vermischt, zusammensitzt und auch mit ihnen esst, also auch die Sachen gemeinsam zu euch nimmt und auch gemeinsam verzehrt, gemeinsam genießt, dann ist das ganz natürlich. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Worum es wirklich geht, ist, dass man nicht Unheil stiften möchte. Also es geht nicht um diese Äußerlichkeiten, dass ihr jetzt jeden Krümel voneinander trennt. Allah kennt schon den Unheilstifter von den Heilstifter. Allah weiß, wer Unheil stiften will. Und das kann man ja, obwohl man Essen voneinander trennt, kann man trotzdem andererseits Geld, Besitz von diesem Waisenkind, das dieses Waisenkind zum Beispiel geerbt hat, aber noch zu klein ist, um das selber zu verwalten, kann man ja trotzdem unterschlagen. Oder man kann den Waisenkindern zwar Essen trennen, aber trotzdem sehr schlecht behandeln, beschimpfen oder ähnliches, aber dann äußerlich sagen, ja, das Essen trenne ich ja, ich bin ja sehr fromm. Nein, Allah kennt schon den Unheilstifter von den Heilstifter. Und es liegt nicht an diesen Äußerlichkeiten. وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. Wenn ihr euch mit ihnen mischt, so sind das eure Brüder. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَنَتَكُمْ. Und hätte Allah gewollt, hätte er euch sicherlich in Bedrängnis gebracht. لَأَعَنَتَكُمْ heißt, jemanden in harter Schwierigkeit bringen. Also etwas, Allah hätte euch auch auf diesen Befehl verharren lassen können, dass ihr das ganze Leben, solange ihr diese Waisenkinder versorgt, immer das Essen trennen müsst und alles, auch Kleidung und Zimmer und alles voneinander trennen müsst, ansonsten wärt ihr sündig geworden. Allah hätte euch in diesem Befehl verharren lassen können, aber inna Allah azizun hakim, wahrlich Allah ist allmächtig und allweise, und es liegt nicht also an diesen Äußerlichkeiten, es sind eure Brüder im Islam, ihr könnt auf ganz natürliche Art und Weise mit ihnen umgehen, zusammen essen, zusammen kochen, ihren Besitz auch auf gute Art und Weise verwalten. Worum es geht ist, dass ihr für sie nichts Schlechtes wollt. Allah kennt den Unheilstifter von den Heilstifter. Ihr sollt Gutes beabsichtigen, sie gut behandeln und nicht in Äußerlichkeiten die Frömmigkeit suchen, sondern in der Absicht und in dem wahren Wohlwollen für die Waisenkinder liegt die Frömmigkeit und das ist von euch verlangt. Anat, Anatakum kommt von einem Wort Anat, das solche Erschwernis, in welcher Vernichtung ist. Also eine solche Erschwernis, die dich zur Vernichtung treibt quasi. Das ist so schwer, dass du daran dich zerstörst, wenn du das auf dich nimmst. Und wir erfahren also aus Hadithen, dass einen Waisenkind gut zu behandeln, ist sehr, sehr, sehr angesehen bei Allah SWT. In einem Hadith heißt es, wer ein Yatim gut behandelt, dass der Prophet SAW sagte, ich und er werden im Paradies so sein. Und er hielt zwei Finger beieinander, also so nah ist man dann an den Propheten SAW, wenn man so zu einem Yatim gut war. Wir sehen also, dass der wahre Sinn der Frömmigkeit führt dann uns also, natürlich Gesetze zu achten, aber auch nicht zu denken, dass nur in reinen Äußerlichkeiten schon es getan ist, dass man ja dann schon sehr vorsichtig war. Nein, wenn der Wille gut ist, dann kann man in diesen Dingen, die Allah uns offen gelassen hat, kann man ruhig auch auf eine natürliche Art und Weise verfahren, wenn aber natürlich die Absicht, das Wohlwollen vorausgesetzt sind. Min al-Muslih, walau sha' Allahu la'anatakum, inna Allah azizun hakim, wahrlich, Allah ist allmächtig und allweise. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.